Mischt euch ein.
Mischt euch einen?
Mischt euch ein. Nein. Ins ja, Thema. Nein. Ich weiß gar nicht, darf man zu Wodka Eve aufrufen?
Ab 18-Jährige, ja.
Also alle Volljährigen, mischt euch was? Gesundes Verhältnis?
80-20.
Achso, ich hätte jetzt so gesagt, so 6-1 Korn Cola.
Oder lasst es einfach sein, seht ein, dass Alkohol scheiße ist, wartet auf die Legalisierung und raucht lieber ein.
Genau.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Bonjour, bonsoir, salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Ja, heute haben wir uns zusammengesetzt, um ein aktuelles und eigentlich heute besprochen, also sollte heute besprochen werdendes Thema in unserem Kreis zu erörtern. Es geht um die Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Und eigentlich hätte sich der Bundestag heute zusammensetzen sollen und das besprechen.
Genau, also wir nehmen das Ganze am Freitag auf, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Am Freitag, den 13., vielleicht einer der Gründe, warum es nicht geklappt hat. Nein, tatsächlich ist der Grund ja viel ernster, und zwar der Überfall der Hamas auf Israel, der hat im Bundestag für ein bisschen Verzögerung gesorgt. Da sind ein paar Themen von der Agenda gefallen. Deswegen wird die erste Anhörung des Gesetzes im Bundestag, was für heute, also Freitag, angedacht war, auf kommende Woche verschoben, auf den 18., da steht es jetzt auf der Tagesordnung. Also, wenn ihr diese Folge nach Erscheinen hört, dann müsst ihr euch noch bis übermorgen gedulden, bis dann wirklich mal im Bundestag über das Gesetz, das wir heute hier behandeln wollen, diskutiert wird.
Höchst vermutlich.
Um genau zu sein, sollte die erste offizielle Verlesung stattfinden des großen Entwurfs mit Anpassung.
Ja, und es sollten eigentlich dann schon die Ausschüsse darüber beraten in der kommenden Woche, ne? Der Gesundheitsausschuss, was dann, soweit ich weiß, im November erst stattfinden wird. Also es verzögert sich alles so ein bisschen.
Aber es soll wohl am großen und ganzen Zeitplan nichts verzögern. Es soll dann trotzdem alles klappen bis Beschluss 2023, Durchsetzung 24.
Naja, kommt drauf an, welche Zahl man nimmt, ne? Also was letzten Mittwoch ja schon stattgefunden hat, war ja die Voranhörung, beziehungsweise da wurde sich zusammengesetzt und einige Punkte schon besprochen. Unter anderem ein Datum wurde dort in den Raum geworfen, was auch bestätigt wurde. Inkrafttreten 1. Juni 2025.
Eine kurze Anmerkung dazu, bevor euch vor Schreck der Joint aus der Hand fällt. Mike bezieht sich hier auf eine Sitzung im Bundesrat, bei der diverse Empfehlungen ausgesprochen wurden, wie eben zum Beispiel ein Inkrafttreten des Cannabisgesetzes erst Mitte 2025. Es wurde dort allerdings ebenfalls festgelegt, dass das Gesetz nicht zustimmungspflichtig durch den Bundesrat ist, sodass die Bundesregierung hier im Prinzip alle Fäden in der Hand hält. Eine Möglichkeit des Bundesrats wäre es jetzt theoretisch noch einen Vermittlungsausschuss einzuberufen, das wird aber gemeinhin als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt. Der Gesetzesentwurf, den wir hier heute besprechen, ist also doch relativ realistisch. Ebenso das Inkrafttreten Anfang 2024. Und deswegen gehen wir auch im Folgenden weiterhin davon aus. Aber bevor wir auf solche Details kommen, sollten wir vielleicht einmal kurz umreißen, was denn da jetzt überhaupt freigegeben wird. Denn Legalisierung ist ja ein ziemlich weiter Begriff und man könnte vielleicht sogar darüber diskutieren, ob das überhaupt eine Legalisierung ist, ob man es überhaupt so nennen kann. Deswegen würde ich einmal ganz kurz so die wichtigsten Eckpunkte aus dem Gesetz erst einmal nennen. Es geht bei dem Gesetz darum, dass der private Konsum von Cannabis zu Vergnügungszwecken und nicht nur der Konsum, sondern halt auch der Besitz legalisiert wird. Man darf zukünftig bis zu 25 Gramm Cannabis, also Marihuana oder Haschisch, davon ist im Gesetz die Rede, mit sich führen, besitzen, und man darf in Anbauvereinigungen, in dem, was umgangssprachlich jetzt so als Cannabis-Club bezeichnet wird, das Material gemeinschaftlich anbauen. Und das ist dann die hauptsächliche Bezugsquelle sozusagen. Also es soll keine lizenzierten Geschäfte oder so geben, wie das ursprünglich mal angedacht war, sondern diese Cannabis-Clubs dürfen bis zu 500 Mitglieder haben, die dort gemeinschaftlich ihr Gras anbauen und naja, dann bis zu 50 Gramm davon im Monat quasi sich beschaffen können. Dabei gibt es noch Sonderregelungen für jüngere Leute, also Mitgliedschaft ist ab 18 Jahren. 18- bis 21-Jährige dürfen bis zu 30 Gramm im Monat über diese Clubs beziehen. Privat darf man auch noch anbauen, und zwar bis zu 3 Pflanzen.
Weibliche.
Ja, also zu Vergnügungszwecken wäre es auch ein bisschen kontraproduktiv, männliche Pflanzen anzubauen. Genau, 3 weibliche Pflanzen dürfen privat angebaut werden. Es darf nicht weiterverkauft werden natürlich, es darf auch nicht weiter verschenkt werden. Es darf, jetzt habe ich leider den entsprechenden Paragraphen im Gesetz nicht mehr offen, der klang aber sehr lustig, es darf weitergegeben werden, unentgeltlich, in der Wohnung des Anbauenden, wenn darauf sofort der Konsum folgt. Sehr verklausulisiert wird dort ausgedrückt, ja, wenn ein Kumpel vorbeikommt, dürft ihr schon kiffen. Sehr amüsant. Ja, ansonsten ist der Konsum in der Öffentlichkeit erlaubt, allerdings mit gewissen Sperrzonen von 200 Metern um Schulen, Kindergärten und sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie außerhalb von 200 Metern um diese Anbaugemeinschaften herum. Also die Cannabis-Clubs sollen wirklich nur dem Anbau dienen und nicht dem gemeinschaftlichen Konsum. Und außerdem darf in Fußgängerzonen nur vor 7 Uhr, was schon sportlich ist, ne, schön früher Morgen, aber manchmal ist das vielleicht auch nötig, und nach 20 Uhr konsumiert werden. Soweit der Entwurf. Habe ich was vergessen? Habt ihr Ergänzungen oder Fragen dazu?
Bedingt. Also was ich ja sehr interessant finde, ist das Konzept dieser Cannabis-Clubs, weil im Prinzip funktionieren die so, dass du deine privat anbaubaren Pflanzen quasi denen überlässt. Du sagst, du baust nicht privat an, dafür darf der Club deine 3 Pflanzen anbauen.
Ja, macht gerade da Sinn, wo man vielleicht kein Urban Gardening Projekt starten kann.
Ich glaube nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Ich denke, du kannst auch neben einer Mitgliedschaft in so einem Club trotzdem noch deine 3 Pflanzen zu Hause anbauen.
Nein.
Okay.
Das ist gerade das, was da ausgeschlossen wird. Und Urban Gardening, kann ich auch schon sagen, ist komplett ausgeschlossen. Du darfst das nur in deiner eigenen Wohnung anbauen. Und musst es entsprechend sichern. Entsprechend sichern heißt in dem Fall, du musst ein Schloss an den Schrank anbringen. Oder es halt vor Kindern so oder so schützen. Also wenn du keine Kinder hast, brauchst du kein Schloss. Da reicht die Haustür. Aber ansonsten musst du ein Schloss an den Schrank anbringen. Da gibt's sogar einen relativ großen Passus über die Schlösser.
Geht mein Abus 3-Zahlen-Schloss?
Zu der Frage kann ich dann gleich schon mal eine der lustigsten Sachen aus dem Gesetz, die ich gefunden habe, rausnehmen. Da sprechen sie sehr von Erfüllungswerten der einzelnen Privatanbauenden. Aktuell gehen sie davon aus, dass 1 Million Leute in Deutschland privat anbauen werden. Und sie haben das alles exakt durchgerechnet, wie lange die Leute brauchen, um ein Schloss anzubringen. 30 Minuten werden veranschlagt. Wenn 1 Million Leute anbauen und jeweils 30 Minuten für so ein Schloss brauchen, sind das grob 500.000 Stunden. Ja, und was die wirtschaftlichen Kosten sind, es ist... Also gerade der Erfüllungsaufwandspassus, der ist ab Seite 83. Es ist riesig und die haben da alles durchgerechnet.
Aber was interessiert das, ob ich jetzt eine halbe Stunde lang brauche, um ein Schloss da dran zu machen?
Naja, dadurch fällt ja deine Arbeitskraft in dem Sinne weg.
Ist das nicht Freizeit?
Ja, aber trotzdem ist das Zeit, die du verbringst und nicht arbeiten kannst oder dich ehrenamtlich beschäftigen kannst.
Die stoppen ja auch nicht meine Kackpausen, wenn ich zu Hause bin.
Warum eigentlich nicht?
Tja, das ist so die Frage. Ist das nachhaltbar?
Gute Frage.
Also ich bin gerade tatsächlich noch am Forschen, was jetzt diese Aussage angeht, von wegen gleichzeitig der Bezug über die Clubs als auch privater Anbau geht nicht. Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, weil in den Clubs die Pflanze ja nicht wirklich dir zugeordnet wird. Es ist ein gemeinschaftlicher Anbau und von der gesamten Ernte bekommst du halt einen Teil ab, aber du hast so gesehen nicht deine 3 Pflanzen dazu stehen. So mein Verständnis des Ganzen.
Es ist nicht explizit, du übergibst ihnen 3 Pflanzen und sie werden angebaut, sondern du überträgst ihnen das Recht, deine 3 Pflanzen anzubauen, aber sie sind nicht dir zugeordnet. Du kannst aus der Ernte kaufen, aber du darfst nicht selber anbauen. Das ist einer der großen Kernpunkte, sobald du in diesem Club bist, nix Selbstanbau.
Bitte guck mal nochmal und nenn dann den Paragraphen, weil ich das nämlich gerade nicht wiederfinde. Aber Wir könnten zunächst, bevor wir ins Detail gehen, was das Gesetz angeht, ja mal darauf eingehen, warum wir prädestiniert sind, darüber zu reden. Denn wir alle kiffen halt wie die Sau.
Fast.
Nein, tun wir natürlich nicht. Nee, aber wir können ja zumindest, da wir auch ein bisschen auf die Drogenkultur und die gesellschaftlichen Aspekte, jetzt nicht nur die reine Gesetzeslage und die für Juristen interessanten Aspekte des Ganzen eingehen wollen, können wir ja mal kurz unsere eigenen Erfahrungen damit so schildern. Deswegen bilden wir mal eben einen Stuhlkreis und beichten jetzt alle, wie hart wir es uns regelmäßig geben, was Cannabis angeht. Wer möchte anfangen?
Ich bin schnell durch. Ich habe null Erfahrung damit. Ich weiß, es gibt Menschen, die ich kenne, die das mehr oder weniger, teilweise viel, teilweise weniger genutzt haben. Es kostet wohl viel, man kommt wohl leicht dran und ist nice nach dem Feierabend. Aber mehr kann ich dir nicht sagen, denn irgendwie hat mich das nie getriggert.
Aber verurteilst du die Leute, die das konsumieren, oder hast du da eher eine neutrale Sicht drauf?
Ich bin da sehr neutral, was das angeht. Also wenn man kiffen möchte, kann man das machen. Ich bin ungern selbst in dem Kifferdampf, weil ich finde, dass das riecht wie Kanickelkacke. Aber ansonsten macht, was ihr wollt. Solange mich da keiner zu zwingt, ist mir das egal.
Ja, oh, das muss schrecklich sein, gezwungen werden zum Kiffen. Ich kann mir kaum was Schlimmeres vorstellen.
Ey, wenn du mit dem Geruch nicht klarkommst, ja.
Ja.
Ich kann dir auch nicht sagen, wo die Assoziation herkommt, ne? Aber ich muss da jedes Mal dran denken.
Wenn das genauso riecht, ich meine, wer weiß, dem einen oder anderen wird das vielleicht auch untergeschoben, so auf dem Schwarzmarkt.
Riecht wahrscheinlich ein bisschen was mehr Richtung Fäkalien, wenn du richtige Originalköttel nimmst, aber es gibt auch andere Tiere, von denen Menschen die Köttel in den Mund nehmen, also kann es nicht so schlimm sein. Ich denke, je nachdem, von wem du was bekommst und wie verunreinigt das ist, ist es vielleicht sogar gesünder.
Okay, ich würde ungern näher darauf eingehen, auf die Menschen, die irgendwelche Köttel in den Mund nehmen. Ich weiß nicht, von welchen Kreisen du da sprichst.
Ja, wir sind speziell.
Deswegen lenke ich ganz schnell davon ab. Ja, ich kann von mir reden. Ich habe relativ früh angefangen mit dem Konsum von Cannabis in meiner späten Jugend, sagen wir mal, so mit 16, 17. Und war dann auch ein paar Jahre relativ regelmäßig dabei, also ne, schon nahezu täglich, und habe das mit teilweise sehr ausgedehnten Pausen eigentlich auch beibehalten über die folgenden Jahre. Habe jetzt allerdings eigentlich mit Beginn der Corona-Pandemie nahezu komplett aufgehört, was zum einen aus Versorgungsschwierigkeiten sich ergab und zum anderen aus der Tatsache, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn man sich an das Homeoffice gewöhnen muss, dass man dann nicht unbedingt Gras zu Hause hat, weil ja, dann kommt man vielleicht in Versuchung, das wollte ich auch vermeiden. Und ja, kann jetzt die Male, die ich konsumiert habe, aus den letzten 3 Jahren an einer Hand abzählen. Ja, aber offensichtlich bin ich im Ganzen doch eher positiv gegenüber eingestellt. Mike, wie sieht's mit dir aus?
Ich suche noch.
Okay, kurzes Statement zu deinem Konsum.
Ich habe schon mal gekifft.
Du verurteilst also auch niemanden, der das nutzt?
Nein. Ich habe schon einige Zeit ziemlich heftig gekifft. Aber, ja, dazu kann man nicht viel sagen.
Dazu kann man einiges sagen, wie zum Beispiel, warum man anfängt, die Gründe, warum man aufhört. Gut, spielt jetzt für dieses Gesetz keine Rolle. Letztlich ist es halt, naja, eine Droge oder ein Genussmittel wie jedes andere, nur dass es bisher halt nicht so ganz legal war. Ja, also ich nehme mal an, die Frage, ob ihr das als notwendig erachtet, erübrigt sich dann, ne? Also, es sei denn bei dir, Georgia, ob ist das für dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise wichtig oder spielt das für dich eine Rolle, ob es jetzt legal ist oder nicht?
Also mir persönlich als Nicht-Konsument, so was das für Folgen für mich haben könnte, ist es scheißegal, weil trifft mich halt nicht. Aber grundsätzlich bin ich für eine Legalisierung. Ich meine, es wird immer wieder darüber gesprochen, wie gefährlich das ist und dass das eine Einstiegsdroge für harte Drogen ist und bla. Und das, ich finde, da sollte man nicht zu viel Theater drum machen. Es ist im Grunde immer noch nur Kiffen und ich glaube nicht, dass, weil man Cannabis geraucht hat, sich dann so eine Woche später denkt, so ja, gut, das hat mir gefallen, das ging gut. Als nächstes nehme ich Meth. Und abgesehen davon, wenn du vielleicht kiffst und nicht davon wegkommst, kannst du dich Stand jetzt eigentlich nirgendwo outen, ohne dass es halt, keine Ahnung, mindestens verpönt ist oder du vielleicht eine Strafe dann zu erwarten hast. Und das, finde ich, ist ein vollkommen falscher Ansatz. Von daher definitiv für Legalisierung.
Ja, die Geschichte mit der Einstiegsdroge ist, glaube ich, einfach ein Fehlschluss daraus, dass so ziemlich jeder oder zumindest sehr, sehr viele, die harte Drogen konsumieren, halt auch Cannabis konsumieren oder damit vielleicht angefangen haben. Ich glaube aber, die Statistiken sind relativ eindeutig, dass deutlich mehr Menschen in Deutschland Cannabis konsumieren als harte Drogen.
Ja, das ist ungefähr so wie diese Sache von wegen, dass Computerspiele aggressiv machen oder die meisten Attentäter, keine Ahnung, Wasser trinken, Brot essen, was weiß ich. Irgendwas, was halt irgendwo in Zusammenhang gesetzt werden kann, was aber nicht unbedingt ein Zusammenhang sein muss.
Das ist dieses typische Korrelation und Kausalität.
Hm.
Menschen, die Muttermilch getrunken haben, haben auch Babybrei gegessen.
Meistens, ja.
Mutti hatte das halt da. Und das ist, wenn du zum Dealer gehst, genau das Gleiche.
Hm.
Wenn der Dealer Gras hat, dann hat er vielleicht auch härteres Zeug, was er dir dann mal anbietet, was du dann auch mal nimmst.
Ja.
Und als Nachtrag, einen expliziten Passus dazu gibt es nicht, aber die Formulierungen im Gesetz sind alle, dass das Anbauvereinigungen für den gemeinschaftlichen Eigenanbau sind. Das ist dein Eigenanbau im Cannabis Social Club. Beziehungsweise nicht mal Social Club, im Cannabis Club.
Hm. Bin ich mir nicht sicher. Es ist, glaube ich, schon eine Unterscheidung zwischen gemeinschaftlichem Eigenanbau und privatem Eigenanbau. Ich habe den Eindruck gehabt, dass beides gleichzeitig auch passieren kann.
Also ich beziehe mich da auch grundsätzlich so auf die Aussagen vom DHV, der das halt auch kritisiert hat. Also das kann auch sein, dass das vielleicht jetzt so ein bisschen lockerer gesehen wird, aber das waren so die Auslegungen immer, dass du diese Pflanzen quasi übergibst. Du hast dann keinen Eigenanbau mehr, du gehst dann in die Clubs und baust dort gemeinschaftlich an.
Es gibt einen Passus, da muss irgendwas rein theoretisch, wenn du Saatgut als Suchbegriff nutzt, müsstest du was finden können. Und zwar kannst du halt beim Club entweder halt Gras, also quasi verzehrfertig kaufen oder deine drei Pflanzen oder ich glaube bis zu 5 Samen oder irgendwie sowas, weil geht da nicht jeder Samen auf. Und dann könntest du halt selber anbauen, wenn du das Saatgut vom Club erwirbst.
Du darfst auch Saatgut importieren. Ich bin mir sicher, dass ich das gelesen habe. Also meines Erachtens darfst du, wie es jetzt halt auch häufig schon gemacht wird, aus dem EU-Ausland über Internet beispielsweise Samen bestellen.
Ja, aber das wollen die auch kontrolliert haben. Also du kannst nicht bei jedem x-beliebigen Händler irgendwie Saatgut bestellen. Also die sind da schon vielleicht nicht ganz so eindeutig aggressiv, aber es geht wirklich um die kontrollierte Abgabe und kontrollierten Anbau.
Aber ganz großer, guter, positiver Punkt ist Entkriminalisierung, die ja damit einhergeht.
Gerade haben wir schon kurz erwähnt, dass Cannabis jetzt nicht so verteufelt werden sollte, wie es teilweise wird. Also Einstiegsdroge ist natürlich Quatsch. Nichtsdestotrotz muss man aber, glaube ich, auch das Ganze jetzt nicht zu sehr verherrlichen. Nein. Den Eindruck habe ich, dass es sonst wie positiv gesehen wird und gerade aus Befürwortern der Legalisierung seit Jahren schon eigentlich jegliche negativen Folgen, die ein Konsum haben kann oder ja halt die negativen Seiten des Ganzen komplett ausgeblendet werden. Ne, es wird nicht ohne Grund selbst für Volljährige, die unter 22 sind, auch in diesem Gesetzesentwurf noch werden noch strengere Regeln angesetzt, weil das halt schon einen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns haben kann, die in dem Alter jetzt noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Und regelmäßiger, also dauerhafter Konsum, der hat halt einfach seine Wirkung. Das kann man auch nicht leugnen. So, das hat nun mal einen negativen Einfluss auf die Gedächtnisleistung oder auf Konzentrationsfähigkeit beispielsweise. Also würde ich mich auch nicht von freisprechen wollen, dass ich das so erlebt habe.
Was hast du gerade gesagt?
Ja, genau. Bei diesen ganzen negativen Folgen, die es aber zweifellos gibt, finde ich aber auch, dass Cannabis im Prinzip harmloser ist als Drogen, die schon legal sind. Ja, da können wir auch gleich, wenn wir das Gesetz nochmal so im Einzelnen beurteilen, drauf kommen, wie da so der Unterschied in der Handhabung von Cannabis gegenüber Alkohol und Nikotin beispielsweise ist. Denn das ist ja auch so ein Punkt. Cannabis hat eine letale Dosis, theoretisch. Aber es hat noch nie jemand geschafft, so viel zu kiffen, dass diese letale Dosis erreicht wird. So, es ist quasi unmöglich, durch eine Überdosis Cannabis zu sterben. Vielleicht kann man irgendwie Cannabis, das Harz aufkochen, sich irgendwie flüssiges Haschisch tatsächlich spritzen, wie es ja viele Leute auch als primäre Konsumform sehen, die keine Ahnung davon haben. Aber ich glaube, anders geht es nicht.
Naja, also du könntest es schon als Edible relativ gut überdosieren. Wenn du es richtig übertreiben willst, kriegst du es auch letal hin. Aber das macht natürlich keiner. Und dafür musst du halt wirklich extrem viel Cannabisbutter benutzen.
Ich wollte doch gerade fragen, für eine Überdosis, wie teuer wird das?
Also das ist jetzt nicht so, dass das wahnsinnig teuer ist. Du meintest vorhin schon, dass es sehr teuer ist.
Ja, so auf Dauer.
Also naja, ich weiß jetzt nicht. Also ich habe nie gewogen, was ich so konsumiert habe. Aber ich denke, auch als regelmäßiger Konsument, wenn man jetzt nicht irgendwie 2 Jahre lang durchgängig jeden Tag ballert, bis von morgens bis abends, dann wird man mit so einem Gramm am Tag schon hinkommen, nehme ich mal an. So, das wäre halt ein Schwarzmarktpreis von, sagen wir mal, 7 bis 10 Euro oder so.
Finde ich schon viel. Ich finde auch eine Packung Zigaretten für, ich weiß nicht, was sie jetzt kosten, viel.
Ja, aber das ist dann halt schon starker Konsum. Mhm. Ne, und wenn du jetzt damit so umgehst, wie viele Leute zum Beispiel mit Alkohol umgehen, die sich am Wochenende einmal die Kante geben, was auch schon viel wäre. Aber dann bezahlst du halt, ja, deine 10 Euro am Wochenende. Und das sehe ich für eine Droge nicht als teuer an. Nee, also im Vergleich zu, ich konsumiere jetzt keine harten Drogen, aber ich denke mal, sowas wie Koks beispielsweise oder Speed wird um einiges teurer sein.
Also rein zum Effektenvergleich würde ich sagen, 1 Gramm ist ungefähr ein Sixer-Bier.
Ja, und dann ist es fast identisch vom Preis her. Ja, sagen wir mal Tankstellenbier, dann kommt es ungefähr
hin. Ja, also Angebotsbier, da bist du mit 3 Euro dann durch. Und hast dann noch einen Leberschaden.
Na, eigentlich wollte ich auch sagen, bei Cannabis und die schädlichen Wirkungen, man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass das, was du vom Schwarzmarkt bekommst, kein reiner, vernünftiger, qualitativ hochwertiger Cannabis ist. Das meiste ist ja irgendwie verunreinigt oder versetzt mit anderen Sachen, damit es schöner aussieht, damit es mehr wiegt. Das ist ja auch nicht ohne.
Kenne deinen Händler.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gras kaufen wollen würde, ich habe keinen Händler, ich habe keine Vertrauensperson in meiner Nähe.
Ja, das ist schon mal ein großer Nachteil.
Ich müsste also vertrauen auf irgendjemanden, den ich auf der Straße treffe.
Ja.
Und dass der mich da nicht verarscht und mich mit irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen Sachen, die er mit beigemischt sind, umbringt, keine Ahnung.
Ja, typischerweise ist es aktuell immer noch Haarspray. Aber so grundsätzlich, wie gesagt, kenne deinen Händler und gerade die Leute, die findet man dann auch irgendwie. Also dann Leute, die in größerem Stil selbst was anbauen und dir dann wirklich keinen gestreckten Scheiß geben.
Ja, aber gerade für wirklich seltene oder Gelegenheitskonsumenten, die haben solche Leute dann vielleicht wirklich nicht im Umfeld. Ne? Die holen sich dann vielleicht einmal im Monat oder noch seltener in, keine Ahnung, in den großen Parks in Berlin, wie es klischeemäßig ja immer so ist, holen sie sich halt ihr Zeug.
Ja, schönen Girlie.
Genau. Da ist, glaube ich, das Risiko durchaus hoch. Und ich finde das auch ein Hauptargument oder eins der wichtigsten Argumente für eine Legalisierung, dass dadurch eine Qualitätskontrolle überhaupt erst ermöglicht wird. Ich meine, man stellt sich das mit Alkohol vor. Du gehst zu irgendjemanden hin, der gibt dir eine Flasche mit einer flüssigen Substanz. Du hast keine Ahnung, was das
ist.
Schmeckt jedes Mal ein bisschen anders. Ja, also das würde man ja auch nicht unbedingt wollen.
Ja, also klischeemäßig wirst du ja blind davon.
Ja, du musst jetzt nicht direkt blind davon werden, aber du weißt halt nicht, was drin ist. Es muss ja nicht gleich was Lebensgefährliches sein, aber da ist vielleicht dann ein Schuss Urin oder keine Ahnung, irgendwas zur Streckung drinne, wer weiß.
Ein bisschen Batteriesäure.
Ja, also ich finde sowohl das mit den Streckmitteln, also mit der Qualitätskontrolle, ein sehr wichtiges Argument, als auch, dass du, wenn du das kontrolliert abgibst, halt diese Aufklärung theoretisch auch machen kannst. Ich meine, jeder weiß, dass Alkohol nicht gerade geil ist und das Rauchen tödlich ist, das steht drauf. Und auf dem Schwarzmarkt wirst du keinen Händler finden, der dir sagt, ja, also wenn du das jetzt nimmst, dann kriegst du auch ordentlich einen weg.
Ja, und hier ist übrigens der Beipackzettel mit den Ingredienzien und möglichen Gefahren, die dabei auftreten können.
Und man kann das ja auch gerne mal im Vergleich sehen. Eine Frau, die eine lebensentscheidende Entscheidung trifft, sich eventuell gegen ein Kind entscheidet, macht eine Monate, wochenlange Tortur durch mit Aufklärungsgesprächen, tendenziös, doch bitte das Kind zu behalten. Warum kriegen wir das mit Drogen nicht hin?
Weil die illegal sind und eine Straftat.
Ah, verdammt, Drogen sind verboten, weil sie illegal sind, da war was. Danke.
Naja, und weil vielleicht eine Tüte zu rauchen jetzt nicht so eine große Entscheidung ist, wie ein Kind abzutreiben. Also ich weiß nicht, ob das so vergleichbar ist.
Nee, also ich würde bei jeglichen Substanzen sagen, alleine gegen den Schwarzmarkt, lass das kontrolliert machen. Denn wenn Leute irgendwas nehmen wollen, dann kriegen sie das auch. Wenn du dir Steroide spritzen willst, dann geht das. Du findest deine Leute. Aber niemand sagt dir, erstmal, ich habe das gestreckt und niemand sagt dir, ja, wenn du das nimmst, schrumpft halt dein Penis.
Ja, gut, ob man das auf alle Drogen ausweiten muss, also können wir auch später noch zukommen. Aber ich wüsste ja zum Beispiel nicht, wenn ich mich jetzt dafür entscheiden würde, ich möchte heroinabhängig werden. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen muss.
Ich auch nicht.
Oder wen ich fragen muss.
Ja, wenn der Drang stark genug ist, würdest du garantiert irgendjemanden finden.
Vielleicht weiß der Grasdealer jemanden.
Ich würde vielleicht auf Twitter rumfragen, ne? Da habe ich gehört, ist ja jetzt alles
erlaubt.
Nee,
TikTok.
Achso.
Telegram. Telegram, einfach mal Gruppensuche, da findest du sofort was.
Wenn wir schon dabei sind, jetzt so die Vor- und Nachteile des Gesetzes auseinanderzupflücken, können wir da auch gleich weitermachen. Wenn mir ein Wort einfallen würde in Bezug auf diesen Gesetzesentwurf, wir werden das jetzt wahrscheinlich immer wieder als Gesetz bezeichnen, obwohl es in der Form jetzt nicht zwingend umgesetzt wird, aber ich weiß nicht, wie viel sich daran noch ändern wird. Das werden wir dann wahrscheinlich frühestens nächste Woche wissen. Aber ja, ich finde es sehr restriktiv. Etwas, was ja schon ins Auge fällt, ist rein numerisch gesehen die Mengenbegrenzung. Also, wie gesagt, man darf 25 Gramm besitzen. Man darf bis zu 50 Gramm im Monat von den Cannabis-Clubs beziehen. Findige Leute werden eventuell wissen, dass man von den drei Pflanzen, die man zu Hause anbauen kann, in der Regel mehr ernten kann als 25 Gramm. Das ist aber wohl in Ordnung. Also, wenn ich das richtig verstehe, darf man das quasi schon bunkern. Man darf halt in der Öffentlichkeit maximal 25 Gramm mit sich führen.
Oder du musst deine Pflanzen so anbauen, dass die nicht alle gleichzeitig reif sind.
Ich meine, ich hätte mal gelesen, dass es tatsächlich okay ist, aber das steht jetzt auch nicht explizit im Gesetz drin. Mhm. Aber ja, diese Mengenbegrenzung, haltet ihr eine solche Begrenzung der Besitz- und Abgabemenge erstens für sinnvoll und zweitens die Begrenzung in dieser Höhe auch für vertretbar?
Die grundsätzliche Mengenbeschränkung, 25 Gramm mitschleppen zu dürfen, finde ich gar nicht mal so dumm. Es geht ja wirklich um eine kontrollierte Abgabe und wie wir schon gesagt haben, 1 Gramm und du kannst dich am Tag ordentlich zuballern. Das heißt, das wäre fast ein ganzer Monat. Wenn ich jetzt irgendwo Urlaub machen würde, ganz ehrlich, und sag, ich mache auf dem Campingplatz Urlaub und ich will mich mit meinen Jungs zudröhnen, dann sind 25 Gramm für 3 Wochen locker ausreichend. Wenn jeder diese Menge mitnehmen kann, dann hast du gar kein Problem. 25 Gramm ist halt sehr viel für eine einzelne Person, aber es ist nicht so viel, dass du halt wirklich effektiv damit handeln könntest.
Aber man kann jetzt sicher auch wieder vorstellen, du bist Gelegenheitskonsument, du rauchst vielleicht alle 2 Wochenenden mal was, hast effektiv also einen Verbrauch von, sagen wir mal, 2 bis 5 Gramm im Monat oder so. Dann hindert dich ja niemand daran, dich in so einem Club anzumelden und halt trotzdem 50 Gramm im Monat zu beziehen.
Ja. Es hindert mich aber auch niemand daran, zu Hause was anzubauen und das dann an meine Kumpels weiterzugeben, gegen Geld. Das Gesetz tut das. Also, du darfst das ja auch dann nicht weitergeben.
Ja, ich find's irgendwie willkürlich, diese Mengenbeschränkung.
Ja, also, wie gesagt, ich würde da wirklich von ausgehen, 1 Gramm pro Tag. Und ich hätte angesetzt, du darfst deinen Monatsverbrauch mitnehmen. Also 30. Aber 25 sehe ich auch als vollkommen legitim an.
Ich vertraue da auf euch. Ich habe keine Ahnung, wie realistisch 25 Gramm sind. Ich denke mir, dass es schon Sinn macht, so eine Obergrenze einzuführen, wie viel Gramm man haben darf oder wie viel man im Monat haben sollte, weil es vielleicht sonst irgendwann ausartet. Aber wo man die setzt, keinen Peil.
Also in Höchstzeiten habe ich dauerhaft gekifft und auch wirklich 1 Gramm pro Tag. Und da war ich auch bei meinen 30 Gramm pro Monat.
Wie gesagt, ich habe es nie gewogen, aber wird bei mir wahrscheinlich auch so gewesen sein. Wenn man allerdings jetzt diese Mengenbeschränkungen vor allem im Vergleich halt zu Alkohol und Nikotin sieht, dann ist das doch auch wieder Quatsch. Da stellen sich doch rein theoretisch exakt dieselben Probleme. Du könntest doch rein theoretisch auch den guten Wodka an deine Freunde weiterverkaufen oder sogar an Minderjährige, keine Ahnung. Und da gibt's halt auch keine höchsten Mengen. Oder keine Ahnung, wahrscheinlich würde irgendwann die Verkäuferin im Supermarkt blöd gucken, wenn du da mit 20 Flaschen Wodka ankommst, aber es würde ja nicht unterbunden werden.
Es kommt drauf an, wo du bist und wie mangelhaft der Wodka ist. Weil grundsätzlich sagen die Geschäfte ja immer so zu, wie war die Formulierung?
Haushaltsübliche Mengen.
Genau, danke. Also wenn du da mit 20 Flaschen Wodka ankommst und die kaufen willst, dann wird da auch vielleicht der Verkäufer mal sagen, Nee, lass mal, leg mal zurück. Wir wollen hier keine Wodka-Knappheit, nicht wie beim Klopapier.
Ja, okay, aber da könnte ich auch in 20 unterschiedliche Läden gehen. So, diese Möglichkeit habe ich mit den Cannabis-Clubs nicht, weil ich in maximal einem angemeldet sein darf und das meine einzige Bezugsquelle dann ist.
Ja, also ich würde grundsätzlich da keinen Vergleich ziehen wollen, weil, wie gesagt, es geht um die kontrollierte Abgabe und das erstmalig Freigeben von dem Zeug. Dass man da jetzt nicht gleich so liberal ist wie bei Nikotin und Alkohol, ja, das ist fishy, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass wir das fördern sollten. Ich finde die Einstellung zu Alkohol eh zu liberal.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, wir sollten vielleicht überlegen, ob der Umgang mit Nikotin und Alkohol zu lasch ist. Ich würde es nicht mit Alkohol und Co. gleichsetzen. Es ist was anderes. Wir machen das alles zum ersten Mal und man muss gucken, wie sich das alles am Ende rausstellt und rauskristallisiert. Aber ich finde, wir sollten nicht sagen, ja, mit Alkohol gehen wir doch auch so frei um, sondern eher so, warum gehen wir mit Alkohol so frei um?
Ja, also dass es jetzt eine Ersteinführung ist, ist auf jeden Fall ein starkes Argument. Ne? Es war ja ursprünglich auch noch ein bisschen liberaler gedacht. Also vor 2 Jahren, als die designierte Bundesregierung ihre Pläne verkündet hat, ist man ja durchaus noch von einer Abgabe in lizenzierten Geschäften oder sogar in Apotheken ausgegangen. Und wahrscheinlich war das schon zu liberal. So. Und ja, mit kleinen Schritten muss man vermutlich da vorangehen. Und das äußert sich jetzt in einem so restriktiven Gesetz. Eine andere Sache, die vor allem im internationalen Vergleich in die Augen springt, zum Beispiel denke ich da an die USA, wo in vielen Bundesstaaten auch schon eine Freigabe zu Genusszwecken vollzogen wurde, ist die Tatsache, dass keine verarbeiteten Produkte abgegeben werden dürfen. Also in den USA sind Edibles wirklich sehr beliebt anscheinend. Das heißt, ja, Nahrungsmittel mit Cannabis, also mit THC-Gehalt, Cannabis-Beigabe eben. Das ist nicht erlaubt, sondern über die Cannabis-Clubs dürfen nur, also merkwürdigerweise dürfen nur Marihuana und Haschisch abgegeben werden. Und der Haschisch, also den gepressten Harz der Blüten, würde ich eigentlich schon ein verarbeitetes Produkt sehen. Es ist also nicht so, dass da nur die reine Ernte abgegeben werden darf. Aber gut, es darf jetzt nicht noch weiter verarbeitet werden zu Nahrungsmitteln oder es darf kein Öl extrahiert werden, was auch eine beliebte Form, ein beliebter Aggregatzustand des Ganzen ist. Wie seht ihr das, dass man wirklich jetzt eigentlich nur die Rohmaterialien legal bekommen wird?
Also ich finde es grundsätzlich als ersten Schritt gar nicht schlecht, sehe aber auch die absolute Doppelmoral, gerade hinsichtlich der ja jetzt doch in den vergangenen Jahren CBD-Shops unterlagen, dass da halt gesagt wurde, nee, das da könnte THC enthalten, das ist verarbeitetes Material, bu. Und jetzt sagt man, ja nee, das ist was ganz anderes, also gehört das nicht mit unter dieses Gesetz und wir können das nicht freigeben. Also beim einen sagen sie, das ist verboten, weil es eine verarbeitete Form ist und beim anderen sagen sie, es kann nicht freigegeben werden, weil es eine verarbeitete Form ist. Warum?
Das warum jetzt keine verarbeiteten Produkte abgegeben werden dürfen, ist vermutlich, weil dann die Mengenkontrolle nicht mehr so wirklich möglich ist. Es soll ja in diesen Cannabis-Clubs richtig streng protokolliert werden, was angebaut, was geerntet und wie viel an wen weitergegeben wird, um eben zu verhindern, dass da jemand was abzwackt und das Ganze illegal in Umlauf gerät. Ich vermute einfach mal, dass das bei der weiteren Verarbeitung nicht mehr so einfach möglich wäre, das zu kontrollieren. Das dürfte so der Hauptgrund dafür sein.
Ja, das stimmt schon. Also gerade wenn du von Edibles ausgehst, da kann dir wahrscheinlich am Ende niemand nachsagen, ob du jetzt diese 500 Gramm Cannabisbutter wegschmeißen musstest, weil die verdorben ist, oder ob du sie abgegeben hast. Also stimmt schon, die Kontrolle ist absolut nicht mehr gewährleistet an dem Punkt.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die Hemmschwelle niedriger ist, um das zu konsumieren, weil der eine vielleicht nicht rauchen will und lieber Kekse haben möchte oder so.
Das würde ich eher als positives Argument dafür sehen, weil Cannabis in essbarer Form ist wesentlich gesünder als das zu rauchen.
Ja, aber du musst da gerade so drauf gucken wie ein Politiker. Dann ist das ja jemand, der potenziell jetzt Kekse isst, der vorher nichts genommen hätte, weil er sagt, ja, aber dann habe ich ja das Zeug, was ich rauchen muss, und das nehme ich nicht.
Ja, oder du gehst so ran, dass dieser Konsument dann zur Rauchform greift und sich demzufolge mehr vergiftet, als er sonst nicht tun würde.
Ja, so sehen Politiker das aber nicht.
Ich kenne leider keine Statistiken, aber ich glaube, das ist in den USA wirklich auch ein großes Thema, weil Rauchen dort noch ein bisschen oder schon ein bisschen verpönter ist als in Deutschland beispielsweise. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der Tat dann die Hemmschwelle eine Rolle spielt, dass Leute vielleicht eher dazu greifen, wenn das halt ein Keks oder ein Schokoriegel oder ähnliches ist.
Es hat auch seine anderen Vorteile, die essbare Form. Du hast zum einen ein bisschen länger was davon, weil das vom Körper wesentlich langsamer aufgenommen wird. Und zum anderen schädigst du dich halt nicht mit dem Rauchen. Dir fehlt halt dann am Ende auch der Kick, aber ja, wenn man auf den verzichten kann und einfach nur so ein gemächliches High oder Low haben möchte, wäre sowas zum Beispiel eine wesentlich bessere Darreichungsform.
Ja, es ist im Prinzip unverantwortlich, dass sowas verboten wird, weil du halt gezwungen wirst in eine eher ungesunde Konsumform. Wobei es nicht zwingend auf Rauchen hinauslaufen muss. Also ist natürlich die häufigste Konsumform. Da kann man auch wieder abwägen, ob das jetzt überhaupt mit Tabak, was dann das eigentliche Problem wäre, denke ich mal, vermischt werden muss. Also man kann das Zeug auch pur rauchen. Andererseits kann man es auch verdampfen. Das wäre eine gesündere Alternative, die halt auch mit dem Rohstoff geht und dann trotzdem einen Kick liefert, wie du sagst. Fordert halt nur wieder zusätzliches Equipment ein.
Ja. Es hindert dich ja theoretisch auch niemand daran, dass du deine 25 Gramm kaufst und dir daraus Edible machst, ne?
Ich wollte gerade fragen, kann man das nicht einfach ein bisschen fein mahlen und in Kekse reinbacken oder muss man das erst noch verarbeiten?
Also nein, das kann man so nicht einfach machen, aber ich werde jetzt hier keine Anleitung dazu geben, das können wir gerne später privat klären.
Ist also komplizierter, das ist alles, was ich wissen wollte.
Sagen wir, THC ist fettlöslich und alles weitere.
Ja.
Ja, auch hier könnte man rein theoretisch, wenn man wollte, wieder den Quervergleich zu Alkohol und Nikotin ziehen. Aber ja, wir können das uns eigentlich auch klemmen, denn wie ihr jetzt schon angemerkt habt, der erste Schritt halt. Ne? Aber es gibt halt eine wahnsinnige Vielfalt an Alkohol. Es gibt unterschiedlichste Darreichungsformen von Nikotin, ob das jetzt Zigaretten, Zigarren, E-Zigaretten, Schnupftabak, was nicht alles ist, oder Pflaster. Ne? Das sind einfach Substanzen, die auf unterschiedlichste Weise verkauft werden.
Mit Werbung.
Genau, so dass du dir deinen Favoriten raussuchen kannst. Und das wird halt auch dafür geworben. Das ist ja eine ganze Marketingmaschinerie. Es ist ein Riesenbusiness einfach. Und das ist ja bei Cannabis auch nicht vorgesehen. So gibt es zum Beispiel ein umfassendes Werbe- und Sponsoring-Verbot. Sowohl für das Produkt an sich, aber auch für die Anbauvereinigung.
Es gab auch mal bei den Öffentlich-Rechtlichen einen großen Aufstand, dass beim Fußball für Tabak geworben wird.
Ich meine, das ist nicht mehr erlaubt. Ich glaube, die letzte Bastion der Tabakwerbung war der Motorsport. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es da überhaupt noch zulässig ist.
Ja, also für Tabak vielleicht jetzt nicht mehr, aber da auch wieder Alkohol. Welches Fußballstadion kommt nicht ohne die typische Bierwerbung aus?
Gut, manche vorbildliche Fußballvereine tragen den Namen eines Energy Drinks als Hauptsponsor auf der Brust.
Ob das jetzt so viel besser ist?
Ich meine nicht Red Bull Leipzig, bevor mir jetzt irgendjemand was vorwirft. Ich meine nicht Red Bull, ja? Nur mal so. Ja, weiß ich nicht. Es ist, sagen wir mal, eine harmlosere Droge als jetzt sowas wie Alkohol beispielsweise. Ja, ich finde das Werbeverbot an und für sich gut. Also ich sehe jetzt keine großen Argumente, die dafür sprechen würden, dass dafür geworben werden muss. Insbesondere für die Cannabis-Clubs, es würde halt wenig Sinn ergeben. Das sind Non-Profit-Organisationen, die dürfen halt keinen Gewinn machen. Die dürfen Mitgliedsbeiträge erheben, um ihre Kosten zu decken. Aber es gibt keinen Grund, warum die Werbung machen sollten. Mhm. Und man muss ja keine zusätzlichen Anreize schaffen. Insofern, den Punkt finde ich tatsächlich recht positiv.
Ich finde ihn auch sehr gut, aber ich baue da tatsächlich auf die Lobbyarbeit der entstehenden Versorgungs- und Wirtschaftszweige dahinter. Das wird irgendwann kommen.
Ja, bei diesem Werbeverbot, also ich kann nicht davon ab, dann doch wieder die anderen legalen Drogen in Deutschland heranzuziehen. Da muss man sich den Umgang mit Alkohol einfach mal vor Augen halten. Ne, du kommst an keine Supermarktkasse, wo nicht neben der Quengelware für Kinder, wenn es die überhaupt noch gibt, ich glaube, die ist seltener, als dass an der Supermarktkasse halt noch so kleine Schnapsflaschen stehen.
Ja, es kommt immer drauf an. Du hast immer eine Kasse mit Kinderquengelware und eine Kasse mit Erwachsenenquengelware quasi.
Okay, hier habe ich jetzt nur Alkohol im Kopf, aber das kann auch in der Gegend liegen, wo ich wohne. Vielleicht gibt es hier weniger Kinder, dafür umso mehr Alkoholiker. Aber das ist doch total krass.
Ja, vor allen Dingen ist es auch krass assi.
Ja, na klar.
Für alle, die vielleicht gerade erst trocken sind oder keinen Bock haben, wieder viel Alkohol zu trinken oder zu rauchen, die versuchen aufzuhören und dann stehen die jedes Mal an der Kasse und müssen da warten und diese Scheiße sehen.
Ja.
Wenn sie sich eigentlich nur, keine Ahnung, eine Packung Tempos holen wollen oder eine Orange und müssen dann halt wieder neben ihrem Suchtmittel stehen. Ist wirklich mega scheiße.
Dann greift man halt doch mal zu der kleinen Flasche Korn oder dem Pfeffi.
Also ich kenne Leute, die getrunken haben, das komplett aufgehört haben und die auch selber gesagt haben, ich darf nicht mal an Tropfen Alkohol schmecken, sonst hänge ich da wieder drin. Und ich glaube, dass das für die nicht so geil, dann einkaufen zu gehen und dann die ganze Zeit neben Alkohol-Krimskrams da zu stehen.
Ich finde das ja sehr interessant. Über eine Ecke kenne ich einen trockenen Alkoholiker und der hat mir auch relativ deutlich mal erklärt, wie eigentlich das rechtliche Verhältnis ist, also was passiert, wenn du ihm Alkohol gibst. Das ist Körperverletzung. Dadurch, dass er ein trockener Alkoholiker ist und du das eigentlich weißt und ihm Alkohol gibst, ist das aus deiner Sicht dann Körperverletzung. Warum gilt das für Supermärkte an der Stelle dann nicht? Vielleicht müssen die alle ein T-Shirt tragen mit "Ich bin trockener Alkoholiker, gib mir keinen Alkohol". Aber ich glaube, kein Supermarktkassierer würde dann den Alkohol verbieten, sondern würde dann wahrscheinlich eher drüber lachen und so, cooles Shirt.
Ja, danke.
Ja gut, sie schütten ihm den Alkohol jetzt nicht in den Mund direkt rein unter Zwang. Ne? Sie werden sich damit rausreden, dass der Impuls, zu der Flasche, die an der Kasse steht, zu greifen und sie aufs Band zu legen, immer noch von der Person selber kommt. Aber allein die in so eine Situation zu bringen, es ist halt wirklich schon heftig.
Nee, es ist halt wirklich einfach assi, auch wenn es nicht direkt zur Körperverletzung zählt, wenn er da vor seiner Verlockung stehen muss. Und ich meine, gerade so, weil, selbst wenn wir sagen, es bleibt im Supermarkt stehen, ich kenne einige Märkte, die haben ihren Alkohol fast komplett hinter einer Glasscheibe, wo man dann halt wirklich einen Rand klingeln muss, der dann aufschließt, außer hier so, dass das die Kästen mit Bier und sowas, die stehen halt natürlich immer noch im Regal, aber der geile Scheiß ist tatsächlich weggeschlossen komplett. Und ich finde, das ist eine vollkommen legitime Lösung.
Ja, das ist wirklich eine gute Lösung. Machen die Supermärkte wahrscheinlich aber nicht unbedingt aus Konsumentenschutz, sondern einfach aus Eigenschutz.
Ja, glaube ich.
Da sind halt die teuren Waren drin.
Ja, aber ich kenne halt auch mittlerweile, also bei uns in der Gegend haben es mittlerweile auch Läden, die dann nicht nur den teuren Scheiß da drin haben, aber dann schon Sachen wie, wenn du halt nicht dein, keine Ahnung, 4% Bier haben möchtest oder so. Da steht dann quasi wirklich alles andere drin.
Also viele Supermärkte haben auch einfach eine räumliche Trennung, ne, dass du, wenn du jetzt den normalen Weg durch den Supermarkt gehst, dass du dann nicht unbedingt am Regal mit dem harten Alkohol vorbeikommst. Bringt halt dann nur nichts, wenn es an der Kasse wieder steht. Mhm. An den Supermarktkassen hast du dann zumindest für Kinder und Jugendliche noch eine gewisse Hürde, wobei die auch einfach auszunutzen ist. Also ich erinnere mich auch dran, dass ich mit 15 irgendwie mit einem Kumpel mal für eine Party schockierend viel harten Alkohol kaufen konnte. Aber zumindest gibt's ja eine Sicht und gegebenenfalls eine Ausweisprüfung, wenn du jetzt harten Alkohol oder, ich weiß gar nicht, Bier ist ab 16 immer noch, ne?
Ja,
doch,
müsste. Ja, ungemischtes Bier ist ab 16.
Okay, wenn du, also sagen wir mal, harten Alkohol ab 18 oder Zigaretten ab 18, wenn du das kaufen möchtest, gibt's ja so eine gewisse Hürde. Für Cannabis soll diese Hürde ja noch viel strikter sein. Eine Registrierung in den Clubs ist nur ab 18 möglich und es gibt ja noch diese Einschränkungen, wie eingangs gesagt, ne, von wegen geringerer Abgabemenge und geringerem THC-Gehalt, habe ich vergessen zu erwähnen, für 18- bis 21-Jährige. Also da sollte man meinen, ist diese Alterskontrolle bei Cannabis konsequenter umgesetzt oder wird konsequenter umgesetzt werden als bei den anderen legalen Drogen? Auch wieder etwas, was ich sehr positiv finde und ich glaube, das wird dann auch konsequent kontrolliert werden. Also da wird es wenig Wege drumherum geben, was jetzt die offizielle Abgabe von Cannabis angeht.
Ja, beim Eigenanbau ist dann wieder so eine Sache, ne? Beziehungsweise wenn du jemanden halt besuchen gehst, der halt Gras da hat.
Ja, wobei ich auch bei diesen doch eher verklärten Erinnerungen, ich meine, Tobias, als du 15 warst, das war eine wesentlich andere Zeit. Mittlerweile wüsste ich kein Geschäft, wo ich jetzt als Jugendlicher überhaupt Alkohol bekäme. Und wenn du eins kennst, bring das zur Anzeige, weil die verlieren sehr schnell ihre Verkaufslizenzen komplett. Hm. Also die sind da eigentlich auch mittlerweile sehr streng.
Ja, muss man vielleicht dazu sagen, das ist halt über 20 Jahre her. Also ich glaube, da ist vielleicht das Bewusstsein auch ein bisschen anders mittlerweile. Oder die Strafen sind einfach höher, kann auch sein.
Letztens wollte ein Kassierer nicht mal Energy an so einen, ja keine Ahnung, 8- oder 9-Jährigen verkaufen.
Ja, dürfen die nicht.
Ja, ist vielleicht auch ganz sinnvoll, dass sie das nicht dürfen.
Dürfen die wirklich nicht. Also weiß ich halt auch von meiner besseren Hälfte, die dürfen Energies nicht an unter 18-Jährige ausgeben, weil halt einfach Energy-Drinks zu heftig für die sind. Ja, und es ist wirklich strenger geworden. Also vor ein paar Jahren haben die mich auch noch nach dem Ausweis gefragt, wo ich mir auch dachte, ich bin eindeutig nicht mehr minderjährig, aber ja, okay.
Hier, sehen Sie diese Falten?
Nee, das war ja das Problem.
Ich weiß nicht, wie lang es bei mir her ist, aber so Mitte 20 wird es wohl das letzte Mal gewesen sein. Ja, ich würde es heutzutage als Kompliment ansehen. Ich würde mich bedanken bei dem Kassierer.
Würde mir jetzt irgendein Typ an der Kasse sagen, er müsste meinen Ausweis sehen, weil er mir nicht glaubt, dass ich volljährig bin, würde ich sagen, Schleimer.
Ja, es könnte auch als misslungener Flirtversuch verstanden werden.
Also bei mir war es vor 6, 7 Jahren, also Ende 20, aber die Reaktion der Kassiererin war sehr eindeutig. Sie hat nur ganz kurz auf den Ausweis geguckt. Sie wird die 19 gesehen haben.
So, oh Gott, letztes Jahrtausend.
Wahrscheinlich war sie um einiges jünger als du.
Mhm. Aber ja, in unserem Alter ist ein Kompliment.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, von euch gibt's auch nicht unbedingt so die Gegenstimmen gegen diese Alterskontrolle. Ihr haltet das jetzt nicht für besonders schlecht, dass Kinder und Jugendliche nicht so wirklich an Cannabis rankommen werden auf legalem Weg?
Nein, bloß nicht. Also vielleicht wollen die da ausprobieren und es wird garantiert einige Jugendliche geben, die das dann halt trotzdem kriegen, ausprobieren über Bekannte und Verwandte, was weiß ich was. Aber es ist halt wirklich in den ersten Jahren, erste Jahre, bis in die frühen 20er, halt einfach schädlich. Kann man danach immer noch, wenn man das möchte.
Ja, also ich bin da auch voll dafür. Auch wieder ein Punkt, der in die Richtung geht, der letzten Mittwoch besprochen wurde und der bestätigt wurde in der Vorabstimmung, dass die Weitergabe von Geringstmengen, also wirklich ganz, ganz wenig, die haben keine genaue Menge angegeben, aber die ist keine Straftat. Also das Beispiel war an der Stelle tatsächlich, wenn so ein 17-Jähriger einem 15-Jährigen so ein halbes Gramm gibt, ist das wohl nur eine Ordnungswidrigkeit erstmal. Kann man auch ein bisschen hinterfragen, finde ich auch so doppelmoralmäßig, aber
wo hat der 17-Jährige das her?
Ja, wollte ich gerade fragen, der darf das ja selber gar nicht haben.
Ja, aber den kannst du auch nicht sofort einknasten, ne? Also das ist so ein bisschen das Ding. Aber ab größerer Menge und auch wenn du das als Älterer machst, ist es eine Straftat. Wenn wir mal so an Jugendweihe denken, vielleicht ist das mittlerweile anders, aber so grundsätzlich haben wir, denke ich mal, da auch unseren ersten Alkohol oder nicht mal den ersten Alkohol bekommen von Erwachsenen. Ja, es ist halt logisch betrachtet einfach nicht haltbar. Und genau deshalb brauchen wir so eine Entkriminalisierung. Weil einfach diese Doppelmoral, das eine behandeln wir so, das andere so, das ist nicht tragbar in der heutigen Zeit.
Hat diese Ungleichbehandlung denn aber hauptsächlich traditionelle Gründe, dass Alkohol als Rauschmittel einfach schon so lange da ist, dass es akzeptiert wird? Oder hat das vielleicht noch andere Gründe? Gerade auch, dass sich jetzt bestimmte Parteien mit einem C vorne hauptsächlich so extrem dagegen sperren, dass es zu einer Legalisierung kommt, die gleichzeitig aber auch eine Einschränkung des Umgangs mit Alkohol natürlich in höchstem Maße kritisieren würden. Ist das wirklich nur Traditionsgehabe oder steht da dann wieder eine Lobby hinter? Woran liegt das?
Das könnte mit dem Ursprung der ganzen Prohibition zu tun haben. Die wurde losgetreten von einem Geistlichen. Er wollte das Seelenheil der Menschen und deswegen Drogen verbieten. Hat dabei Rückendeckung von den USA bekommen. Und irgendwann lief das Ganze dann von selbst.
Da vielleicht auch eine Aktion vom DHV, die haben ja jetzt zur Bayern-Wahl Plakate gehängt und dort steht auch relativ explizit, Cannabis gehört seit über 400 Jahren zu Bayern. Das ist länger als Alkohol oder ist länger als Bier. Irgendwie sowas. Und ich unterstelle diesem Verein tatsächlich, dass er fundiert da auch seine Recherchen getan hat.
Ja, das sind wahrscheinlich Argumente, die aus irgendwelchen Gründen nicht ankommen. Also geh mal im Oktoberfest, was ja jetzt vor kurzem war, in so ein Zelt, während die Hälfte der Leute schon kotzend unter dem Tisch liegt und sag sowas.
Du, ganz ehrlich, die Hauptgründe, warum das überhaupt noch verboten ist, die heißen Bayern. Und die Hauptgründe, warum das überhaupt scheitern könnte, das ist auch Bayern.
Ja.
Deshalb vielleicht sollten wir Bayern ausgliedern. Dann kann Söder ja, sein Crystal Meth essen. Ah nee, er will sich ja das Crystal Meth spritzen.
Ja, das ist auch so unglaublich dumm. Es liegt nicht nur an Bayern, auch gut, die AfD, das ist natürlich ein pures Oppositionsgehabe, ist natürlich auch strikt dagegen.
Mitte und rechts, ja.
Ja.
Ja, die AfD kommt halt mit, warum denkt denn niemand an die Kinder?
Ja, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Also eins der einer der Hauptgründe, warum es sinnvoll ist, so ein Gesetz überhaupt einzubringen oder eine Legalisierung anzustreben, ist halt der Jugendschutz. Ne, aktuell ist ja nicht kontrollierbar, woher das Material kommt. Jeder Jugendliche kann potenziell auf den Schulhof oder so damit in Kontakt kommen und ist dann drinne, so in dieser Szene, sag ich mal. Und die Hoffnung ist jetzt natürlich zum einen, dass es für Jugendliche grundsätzlich schwerer wird, an Cannabis zu kommen. Und zum anderen, dass es unwahrscheinlicher wird, dass Jugendliche dann in diesem Zuge auch direkt an härtere Drogen kommen. Ist das realistisch, dass es wirklich so starke Auswirkungen hat? Oder werden die Jugendlichen einen Weg drumherum finden?
Wenn du irgendwas anderes, Hartes nehmen willst, dann kriegst du es.
Ja.
Aber wenn du den Schwarzmarkt potenziell ausdünnst, und davon würde ich zu 100% ausgehen, weil solange die Preise konkurrenzfähig sind, wird der Konsument wahrscheinlich eher dahin gehen und sich was Legales holen und damit dem Schwarzmarkt Geld aus den Taschen ziehen. Und demzufolge kommen Leute, die halt, also Kinder, die eher so sagen, ich probiere mal Gras aus und hups, jetzt nehme ich plötzlich Heroin, gar nicht mehr mit dem Heroin in Verbindung, weil du kriegst im Cannabis-Club halt nur Cannabis. Und eigentlich kriegst du es als Jugendlicher ja dann gar nicht mehr. Es sei denn, du willst es unbedingt.
Ja.
Und dann kriegst du auch wieder Heroin.
Das setzt halt voraus, dass der Schwarzmarkt wirklich ausgedünnt wird. Ich wäre mir da nicht so hundertprozentig sicher, weil die Mitgliedschaft in einem Cannabis-Club, die ja mit Mitgliedsbeiträgen verbunden ist, ne, du kannst ja nicht hingehen und das Zeug kaufen. Also es darf gar nicht verkauft werden. Es wird dir gegeben und du bezahlst jetzt deine Mitgliedsbeiträge. So Gelegenheitskonsumenten machen das vielleicht nicht. Wenn die so selten Zeug wollen, wenn die einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate Gras wollen, dann sind die vielleicht nicht bereit, einen, wie hoch auch immer er sein mag, Mitgliedsbeitrag zu zahlen, sondern vielleicht würden die dann doch lieber auf den Schwarzmarkt zurückgreifen, so dass es für Dealer durchaus noch Sinn machen würde, auch Cannabis anzubieten.
Hm.
Und dann ist es natürlich auch für die Jugendlichen wieder verfügbar.
Deswegen, ich glaube nicht, dass man mit dem jetzigen Entwurf irgendwas am Schwarzmarkt rütteln kann.
Ja, es wird schon reduziert, denke ich mal. So Leute wie ich würde nicht mehr zum Dealer gehen, ich würde aber zum Cannabis-Club gehen oder selber anbauen. Also ich glaube schon, dass es geringer wird, aber es wird nicht komplett eliminiert, so dass Dealer jetzt grundsätzlich nur noch harte Drogen haben. Das glaube ich nicht.
Nein, das will ich auch gar nicht sagen. Es wird ein Großteil des Geldes da rausgezogen, aber nicht alles. Wie gesagt, du hast trotzdem noch deine Konsumenten. Und dieser Mitgliedsbeitrag, das soll ja Non-Profit sein, der wird gering genug sein, dass du da auch als Gelegenheitskonsument irgendwie mehr Probleme hättest, wenn du zum Dealer gehst, als wenn du irgendwie halt dich in diesem Club anmeldest.
Auch da wäre ich mir nicht so sicher. Also ein Club, der sich in meiner Stadt, ohne jetzt Werbung zu machen, denn das ist verboten, gegründet hat, der mittlerweile anscheinend wieder aufgelöst wird, aber hier in der Presse herumging als erster Cannabis-Club der Stadt. Da waren tatsächlich schon Mitgliedsbeiträge veranschlagt. Also da war die Rede von einer einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 120 Euro und dann auch einem monatlichen Mitgliedsbeitrag von 120 Euro. Das ist an und für sich für einen regelmäßigen Konsumenten sehr, sehr wenig. Wenn man sich mal vorstellt, 50 Gramm Gras im Monat für 120 Euro, das ist ein verdammt guter Preis eigentlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob die sich schon im Klaren waren, dass sie das Zeug nicht verkaufen dürfen, sondern dass sie wirklich die Menge für 120 Euro dann abgeben müssen. Vielleicht gibt's den Club deswegen nicht mehr, keine Ahnung. Aber das ist für einen Gelegenheitskonsumenten dann wahrscheinlich doch eine ganze Menge. Also für deine 5 Gramm Gras im Monat zahlst du doch keine 120 Euro.
Nee, auf keinen Fall. Also ganz ehrlich, bei den Preisen, wenn ich die höre, würde ich sogar Profitgedanken dahinter stellen.
120 Euro, das ist doch wenig.
Ja, nee.
Für 50 Gramm Gras im Monat.
Nee.
Wofür du auf dem Schwarzmarkt 400 Euro bezahlst.
Ja, aber du musst das ja wirtschaftlich durchdenken. Du kennst deine Konsumenten, du müsstest grob so viel anbauen, wie du rausgibst. Und an der Stelle Klar. musst du halt auch mit Gelegenheitskonsumenten rechnen. Und denen kannst du das nicht so geben. Aber das heißt auch, dass du deine Anbaumenge reduzieren musst, weil du darfst es nicht weitergeben, du darfst es nicht verkaufen. Also 120 Euro im Monat, das ist echt ein Schlag. Also für einen Gelegenheitskonsumenten kannst du das vergessen.
Ja, ich meine, es ist im Gesetz aber auch die Rede, dass da durchaus eine Staffelung möglich ist. Ne, dass wahrscheinlich am Anfang abgemacht wird mit dem Club, wie viel man jetzt wirklich als Abnahmemenge möchte und dann bei geringen Mengen eher weniger braucht. Trotzdem ist es ja schon eine Hürde, zu einem Club zu gehen, sich da anzumelden. als in den Park zu gehen und sich vom Dieter was zu holen. Apropos Hürde bei diesen Clubs, da finde ich auch einen Passus aus dem Gesetz ganz interessant. Ich gucke ganz schnell, ob ich ihn finde, damit ich ihn zitieren kann. Der würde mich eventuell davon abhalten, in so ein Clubmitglied zu werden, sondern mich eher auf den Eigenanbau dann zu verlassen. Ist hier die Rede davon, in Paragraph 17 des Entwurfs, die Mitglieder der Anbauvereinigung haben beim gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis aktiv mitzuwirken. Eine aktive Mitwirkung ist insbesondere gegeben, wenn Mitglieder der Anbauvereinigung beim gemeinschaftlichen Eigenanbau und bei unmittelbar mit dem gemeinschaftlichen Eigenanbau verbundenen Tätigkeiten eigenhändig mitwirken. Ich hätte nicht vor, dahin zu gehen und selber irgendwie Hand anzulegen, weil das, sagen wir mal, das würde dem Ergebnis auch nicht unbedingt gut tun.
Vielleicht musst du nur regelmäßig checken, ob die Lampen noch an sind und Zeitschaltuhren für die Bewässerungsanlage oder so, was weiß ich.
Ich find's extrem schwammig.
Ja, das ist vielleicht auch zu aggressiv da formuliert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, sowas wie, du gehst dahin, kriegst halt dein Zeug und dann sagt er dir, ja, dreh mal einmal hier kurz am Hahn. Okay, du hast jetzt die Pflanze gewässert, viel Spaß mit dem Gras.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, der Verein hat auch kein Interesse daran, Leute ranzulassen, die sagen, bei mir stirbt jede Pflanze weg. Und dann zu sagen, ja, diese Woche bist du dann dafür verantwortlich und dann kommt er nach einer Woche wieder und das ist einfach alles tot.
Ach, die Pflanzen sind schon robust.
Das schon, aber man sollte so zum Beispiel keine Sumpfpflanze draus machen.
Die Frage ist allerdings, wer sich dann um die Pflanzen kümmern soll. Ich meine, es sind dort nur die Mitglieder. Es ist explizit im Gesetz die Rede davon, dass da auch keine Leute beschäftigt werden dürfen. Es dürfen geringfügig Beschäftigte der Anbauvereinigung beim gemeinschaftlichen Eigenanbau unterstützen. Es darf jetzt aber nicht irgendwie hauptberuflicher Gärtner oder sowas da beschäftigt werden, der sich um den ganzen Kram kümmert. Da musst du ja wirklich die ultimativen Idealisten haben sozusagen, die das ohne irgendwelche Profitaussichten machen, sich da um die Pflanzen von bis zu 500 Leuten zu kümmern. Irgendwie finde ich das ganze Konzept sehr merkwürdig.
Ich muss mal eine Zahl raussuchen.
Ich hätte sonst eine Zahl für dich. 7?
13?
328?
Ihr nähert euch.
414.
Ich habe ja von den Passus mit Erfüllungsaufwänden und Fallzahlen geredet. Mhm. Für diese ganze Ermittlung, was jetzt auf wen zukommt und so weiter, wird ausgegangen von deutschlandweit 3000 Anbauvereinigungen. Wenn ich mir jetzt überlege, es gibt auch Zahlen für diese geringfügig Beschäftigten, nämlich im ersten Jahr sind es, glaube ich, 50, gehen sie von aus, danach 200, nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest, und ab dem dritten Jahr stagnierend 350 Teilzeitbeschäftige für alle 3000, und 3000 finde ich ziemlich niedrig, Anbauclubs. Also das können die nicht gewährleisten. Die können nicht mal die THC-Grenzwerte kontrollieren. Die Kontrollhaftigkeit ist schon angenommen als nicht durchsetzbar. Wie wollen sie dann also kontrollieren können, dass jeder wirklich mindestens einen Handschlag im Jahr an seiner Pflanze tun? Das sehe ich als vollkommen irrational an.
Ja, dass das nicht kontrolliert wird, würde ich mir auch vorstellen. Aber irgendwer muss sich halt um den Anbau kümmern.
Also wie gesagt, die Bundesregierung geht von maximal 350 Teilzeitbeschäftigten in allen Clubs aus. Alle anderen, die dort arbeiten und etwas tun, sind ehrenamtlich. Komplett.
Ist das realistisch, dass da genug Leute zusammenkommen, um das alles zu managen in 3000 Clubs? Gerade wenn die selber konsumieren, ich meine, Kiffer sind stinkend faul.
Um ehrlich zu sein, ja, das halte ich für realistisch, weil du kannst den Anbau zu einem Großteil richtig krass automatisieren. Hm. Sobald du halt wirklich in einem größeren Stil das machst, da hast du keinen Bock mehr, dich um deine einzelne Pflanze zu kümmern. Da holst du dir eine Berieselungsanlage, holst dir starke Lampen, quasi so ein Baumarktgewächshaus, stellst das auf und musst halt alle paar Wochen mal irgendwie Dünger reintun und hier und da was an der Pflanze machen. Also der Arbeitsaufwand, der hält sich echt in Grenzen.
Deswegen sage ich ja, mal nach der Zeitschaltuhr gucken oder ähnlichem, weil da wirklich jedes Mal durchgehen mit der Gießkanne wohl ja kaum.
Nee, das willst du ja auch gar nicht. Diese Pflanzen, wenn du die hochproduktiv haben willst, dann hast du bitte dein Wasser, was entkalkt ist, hast deine Düngevorschriften genau so und so viel. Und da geht keiner mit der Gießkanne hin, sobald das ein Ausmaß von mindestens, ich sag mal, 10 Pflanzen hat.
Na, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir das irgendwie kaum vorstellen. Aber wir waren ja beim Thema Jugendschutz. Vielleicht könnte man Kinder da irgendwie... Nee, ist auch schwer.
Ich habe auch die Frage gesehen, ob Eltern jetzt Angst haben sollten, wenn das Ganze legalisiert, ob deren Kinder vielleicht eher dazu greifen würden. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Angst, dass meine Kinder jetzt eher zu Kiffern werden, weil wenn sie es jetzt wollten, könnten sie es auch.
Ja, eher im Gegenteil eigentlich.
Ja, wenn sie es jetzt wollten, eher noch.
Ja.
Also jetzt gehen die in den Park, werden von irgendeinem skurrilen Mann angesprochen und kriegen für Taschengeld irgendwas.
Die werden von den Älteren auf der Schule dazu angestiftet, seien wir da mal ehrlich. Da braucht es keine skurrilen Menschen im Park. Wie oft ich schon abends nach Hause gegangen bin und die Jugendlichen da halt auf der Parkbank sitzen und kiffen.
Ja, da könnte man aber auch wieder die Frage stellen, wenn sich denn wirklich auf dem Schwarzmarkt das insofern ändert, als dass das Angebot von Cannabis geringer wird, jetzt nicht komplett wegfällt, ne, aber geringer wird, ob dann nicht die Gefahr besteht, dass Dealer, die jetzt von Cannabisverkauf leben, sozusagen, in ihr Angebot dann doch eher harte Drogen aufnehmen, sodass die Kinder, die heute auf die Weisen, wie ihr beschrieben habt, mit Cannabis in Kontakt kommen würden, dass die dann stattdessen mit Speed oder Ecstasy oder was weiß ich in Kontakt kommen würden. Weil das halt so die Drogen werden, die in den Parks oder vielleicht sogar auf den Schulhöfen gehandelt werden.
Ich fürchte, an dem Punkt sind wir schon längst. Deswegen habe ich ganz am Anfang TikTok angesprochen. Es gibt unglaublich große TikTok-Trends, wo sich Jugendliche teilen, dass sie high sind auf härteren Drogen. Also die kiffen nicht mehr, die machen definitiv schon andere Sachen. Und das ist einfach ein riesiger Trend, den TikTok nicht unterbindet, wo die sich halt auf TikTok selber schon gegenseitig Mut zuschreiben und ja, wer hat Teile, Fragen. Die verticken die und haben auch die Kontakte über TikTok, geben sich da gegenseitig Runden aus. Also an dem Punkt sind wir längst. Die bestellen sich das online, im Internet. Die brauchen dafür nicht mehr zu ihrem Dealer des Vertrauens zu gehen. Von dort aus kommst du super einfach an WhatsApp- oder Telegram-Gruppen. Das ist eine riesige Szene, gerade bei den Jugendlichen.
Also würde die Legalisierung von Cannabis daran gar nichts ändern? Also hätte er dann ja weder einen positiven noch einen negativen Einfluss?
Da müsstest du schon die anderen Drogen irgendwann mit entkriminalisieren, dass die Jugendlichen wirklich, ohne sich irgendwie Sorgen machen zu müssen, dass sie gleich in den Knast kommen oder ähnliches, irgendwo hinwenden können. Dass man auch vielleicht mal kein schlechtes Gewissen hat, einen Bekannten zu verpfeifen, weil wir wissen, dass der jetzt, keine Ahnung, Drogen nimmt, die nicht gut für ihn sind. Und du halt Stand jetzt denkst, ja, wenn ich jetzt was sage, dann kommt er in den Knast. Will ich nicht verantworten. Und vielleicht irgendwann dann so, ja, verpfeifst du den an irgendeine Hilfsstelle und dann kriegst du halt ein Angebot für irgendein Hilfsprogramm. Es ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Na, im Prinzip Portugal macht das doch ähnlich, ne?
Ja.
Also wenn du da halt sowas nimmst, der erste Schritt ist, hier hast du Hilfe.
Ja, der erste Schritt, wenn du auffliegst, ist eine verpflichtende Aufklärung und so ein Antikurs. Das ist verpflichtend.
Ja, und das ist halt so eine, nicht nur Jugendschutz, sondern im Prinzip kompletter Konsumentenschutz, den ich absolut begrüße.
Die Zahlen sind bei denen noch krass runtergegangen, ne?
Ja, zu Recht. Weil wenn du weißt, was der Scheiß macht, dann ist die Hürde, sowas zu nehmen, vielleicht doch ein bisschen höher, weil du dir denkst, oh, ich möchte nicht mit 13 ohne Zähne umherlaufen. Ich wollte eigentlich sagen, ich möchte nicht mit 30 ohne Zähne umherlaufen. Aber ja.
Ja, aber die TikToker sind so jung.
Ja, und wie das andersrum aussieht, das hat man vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, ob es immer noch so ist, in Russland gesehen, mit Krokodil. Ja, da hast du halt ohne Hilfsangebote halt deine Junkie-Viertel und die sind halt komplett dicht. Und die Leute sterben alle Nase lang an irgendwelchem gepanschten Zeug.
Ja.
Ich finde, der größte Punkt, den wir hier in diesem Gesetz auch haben, ist, dass die Aufklärung mit Teil davon ist. Also es sollen ja auch für jeden Cannabis-Club quasi einen Gesundheitsbeauftragten geben, der halt dann für die Aufklärung und so weiter zuständig ist. Und das ist ein sehr großer, guter Punkt, der da eingeführt wird.
Frag mich, wer da die Zielgruppe ist, weil Jugendliche aufklären ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Die haben da eh keinen Zugriff drauf. Leute, die jetzt schon konsumieren, aufzuklären, ist auch Quatsch.
Vielleicht für die, die dann in den Cannabis-Club eintreten und neu anfangen wollen.
Das kann ja auch nicht das Ziel des Ganzen sein, ne? Dass man damit Leute, also dass man damit neue Zielgruppen erschließt.
Nee.
Nee, eher, dass du die wieder abschreckst, bevor sie in die Sucht fallen.
Also Tobias, du bist nicht die Zielgruppe.
Nein, bei dir ist Hopfen und Malz verloren.
Ja.
Es sind die vielleicht Leute, die man erreichen will. Diese, vielleicht gucke ich mal.
Wenn ich jetzt sagen würde, cool, das wird jetzt legal, vielleicht probiere ich das jetzt auch mal aus und der Club um die Ecke hat so ein Einsteiger-Ding, wo ich jetzt keine 120 Euro für bezahlen muss, sondern hier für meine 2 Tüten, die ich dann bekomme, beziehungsweise Stoff für 2 Tüten. 2 Tüten dürfen sie mir ja nicht verkaufen. Dass ich dann halt so eine Art Vorgespräch mit jemandem führen muss oder kann.
Ja, das hast du dann ja schon mit uns geführt und wir haben dir erzählt, dass das total geil ist und du auf jeden Fall das machen solltest.
Ja, aber du bist ja nicht der offizielle Aufklärungstupsi von meiner dann zukünftigen Clubgemeinschaft.
Ja, dem hörst du dann schon gar nicht mehr zu.
Ja, aber vielleicht finde ich den ja toll, weil er seine Arbeit so gut macht.
Okay. Ich weiß halt nicht, was für Leute da arbeiten werden.
Aktuell ist geplant, dass das Gesundheitsministerium für die Ausbildung dieser Leute zuständig ist. Es soll eventuell einfach nur ein Online-Kurs sein, das ist aber noch nicht ganz so klar. Aber grundsätzlich steckt da ein Amt dahinter. Das heißt, dir wird auf jeden Fall gesagt, du, das ist böse, du schädigst da dich für dein Leben und hier hast eine Flasche Wodka.
Es wird interessant sein, wie das in der Praxis ist. Also ob die Leute das natürlich diesen Pflichtkurs dann durchlaufen, ne, aber ob die selber ihre Aufklärung ernst nehmen, ich meine,
Haben wir im Zweifel ja bei den Corona-Testzentren gesehen.
Ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern. Das ist halt so diese Gedächtnisschwäche, die ich mir weggekifft habe.
Es gab so einen Online-Kurs, den du machen musstest, damit du ein Testzentrum aufmachen darfst, was die Hürde gering gehalten hat, um da so Testzentren aufzumachen mit quasi unterrichtetem, aber nicht geschultem Personal oder beziehungsweise die ganzen Betrügereien, wo eigentlich gar keine Tests gelaufen sind. Hm. Also beste Voraussetzungen.
Ja, sowas ist auf dem Papier immer ganz schön, ne? Aber ich glaube, in der Praxis wird das nicht so kommen, wie das im Gesetz vorgesehen ist. Ich bin gespannt.
Ja, vor allen Dingen, es bringt doch nicht einfach irgendjemanden dann zu sagen, okay, du machst jetzt den Kurs, weil wir glauben, du eignest dich dafür. Sondern ich finde, das muss schon jemand sein, der das ernst nimmt und der das auch als seine Aufgabe ansieht, weil sonst, wie will der irgendwen überzeugen? Der kann mir dann eine Broschüre in die Hand drücken. Ja, danke.
Ja, so würde ich es verstehen, dass es einfach nur Schikane ist. Das muss man sich dann wahrscheinlich anhören, wenn man eintreten will oder wenn man gerade sein Zeug abhört. Aber sowohl der Empfänger dieser Aufklärung als auch derjenige, der die Aufklärung leistet, die nehmen das beide nicht ernst. Das ist so meine Vorstellung.
Deswegen brauchst du jemanden, der das ernst nimmt, der dann die Aufklärung macht in dem Kurs, in dem Club. Ich weiß nicht, wenn der wirklich voll wäre bei 500 Leuten, würde ich hoffen, dass irgendjemand das als seine Aufgabe ansieht und sagt, hey, ich will das echt machen, weil die 18-Jährigen, die frisch dazukommen, liegen mir am Herzen oder so.
Also ich würde da auch von einer höheren Kontrolle ausgehen als bei den Corona-Testzentren. Also vielleicht hat man daraus gelernt, aber grundsätzlich steckt bei diesem Cannabis-Gesetz ja wesentlich mehr Kontrolle und wir wollen die Konservativen überzeugen, dass das gar nicht so schlimm ist, Gedanke dahinter. Das heißt, man wird sich da einen Teufel tun und da irgendwie so eine Lücke reinbauen mit, ja, die Aufklärung ist halt so ein Zettel. Das heißt, die werden da dahinter sein, die werden das kontrollieren und davon würde ich sowas von ausgehen. Auch wenn du nicht zuhörst, Tobias, an der Stelle bei der Aufklärung, aber du wirst dann wahrscheinlich trotzdem dran teilnehmen müssen. Und vielleicht musst du dann noch einen Online-Test machen.
Ja, gut, muss ich halt durch. Ist mir lieber, als wenn ich jetzt zum Dealer gehen müsste. Das Opfer bringe ich gerne.
Ist ja nur einmal.
Ein letzter Punkt, der auch ein bisschen mit Jugendschutz zu tun hat, den ich noch gerne ansprechen würde, sind diese Sperrzonen. Also es darf ja, wie eingangs gesagt, konsumiert werden, außerhalb von Sperrzonen von 200 Metern um Jugendeinrichtungen und um die Clubs selbst. Es gibt aber auch die Auflage oder die Einschränkung, dass diese Clubs sich in solchen Sperrzonen um Jugend, um Schulen, um Kindergärten, um Spielplätze auch nicht gründen dürfen. Also die müssen außerhalb solcher Sperrzonen platziert sein. Und da gibt es ganz interessante Karten, wenn ich dran denke, werde ich die in den Shownotes verlinken. Einmal die sogenannte Bubatz-Karte, auf der visualisiert ist, was dann eigentlich noch übrig bleibt. Und ich hätte es nicht gedacht, aber es bleibt von so einer Stadt, wenn man Areale von 200 Metern um Kinder- und Jugendeinrichtungen abzieht, nicht so viel übrig. Mhm. Außer jetzt natürlich in reinen Industriegebieten und so.
Ganz ehrlich, als ich die ersten Karten von sowas gesehen habe, habe ich mich total an die 10H-Regelung in Bayern erinnert, wo du halt Windkraftanlagen in 10-facher Höhe im Abstand von Dörfern bauen musst. Was im Prinzip dazu geführt hat, dass in Bayern, so Gesamtbayern, und da war so ein kleiner Quadratzentimeter Fleck, wo hätten Windkraftanlagen überhaupt gebaut werden können. Und so sahen die Karten für das halt aus. Stell dir vor, sie hätten das jetzt wirklich noch mit akzeptieren wollen, dass Bahnhöfe dazukommen. Ganz ehrlich, Rostock wirbt damit, dass du quasi von Straßenbahnhof zu Straßenbahnhof irgendwie nur 5 Minuten läufst. Das heißt, das gesamte Areal wäre alles weg.
Ja, okay, wenn man die mit einbezieht, ja.
Straßenbahn hätte auch zu Bahnhof gezählt. Busbahnhof auch.
Easy, ich hab mal nachgeschaut. In meiner letzten Wohnung hätte ich keinen Club gründen können, in meiner vorletzten Wohnung aber durchaus schon. Da wäre sogar ein Feld vor der Tür gewesen.
Wie gesagt, das darfst du auch nicht, weil du keinen Outdoor-Anbau haben darfst.
Ja, aber ich meine, eine große freie Fläche, wo man ja so ein Dings bauen könnte.
Ja, du müsstest halt wirklich ein Haus drum bauen.
Eine Halle oder was auch immer. Auf alle Fälle wäre da halt eine Anbaufläche und nichts in der Nähe, was das ausgeschlossen hätte.
Also bei mir geht's eigentlich. Gut, meine Wohnung nicht, weil ich hier sowohl einen Kindergarten als auch eine Schule in der näheren Umgebung habe. Aber in wenigen 100 Metern Luftlinie, da ist ein ganz guter freier Bereich. Man muss halt einen bestimmten Baumarkt davon überzeugen, sein Geschäft aufzugeben. Dann hätte man da direkt eine richtig gute Location.
Ja, das kommt noch dazu. Du brauchst halt dann noch eine Baugenehmigung. Also ich wüsste, bei mir in der Heimat, mein Elternhaus, wäre genau in der Mitte zwischen 2 Bushaltestellen und die Schule gibt's auch nicht mehr. Das heißt, da könnte man theoretisch ein großes Feld bauen. Also wenn ihr Investoren seid, maybe.
Ja, es ist aber wirklich eine krasse Regelung. Gerade für Kleinstädte ist das, glaube ich, schon kritisch, ne? Weil da musst du halt wirklich auf den äußersten Stadtrand wahrscheinlich ausweichen. Es sei denn, du lebst jetzt in Städten, wo es besonders wenig Schulen gibt. Also vielleicht ist es in Sachsen alles ein bisschen okayer. Ja, es ist schon heftig. Aber ergibt das aus eurer Sicht denn überhaupt Sinn? Diese Beschränkung, also sowohl was den Konsum angeht, da könnte ich es vielleicht sogar eher verstehen, aber vor allem was die Platzierung dieser Cannabis-Clubs angeht, dass die außerhalb dieser Sperrzonen liegen müssen?
Ja, ich fände es jetzt nicht so geil, wenn gegenüber von meiner Kita, wo ich meine kleinen Kinder gerade hinschicke, ein Cannabis-Club wäre.
Ja, aber das ist doch eigentlich kein Problem. Die Dinger müssen halt auch sichtgeschützt sein. Also du darfst von außen da nicht erkennen, was da drinnen abgeht. Das steht auch im Gesetzentwurf. Und du darfst halt in der Umgebung sowieso nicht konsumieren. Also wenn die Kita in der Umgebung ist, dann, wenn man sich jetzt an die Gesetze hält, dann werden da keine offen kiffenden Leute herumrennen.
Wenn man sich an die Gesetze hält, wird auch keiner versuchen, Stress zu machen.
Ja.
Die Dinger sind ja dann immer noch wertvoll. Ich weiß halt nicht, bleibt abzuwarten, wenn sich da nicht groß drüber aufgeregt wird und keiner versucht, da gewaltsam einzubrechen. Ich weiß ja nicht, wie es dann wird. Ne, wenn das ausbleibt, ist mir das egal. Dann kann das von mir gekippt werden. Aber ich hätte halt keinen Bock auf Stress direkt in der Kita.
Ich würde bei solchen Leuten eher nicht davon ausgehen, dass die wirklich viel Stress schieben. Eher halt die Leute, die kriminell sind und das haben wollen.
Ja, an die dachte ich auch eher. Nicht an die, die da brav ihre Pflänzchen anbauen. Die sind nicht das Problem. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn das Ganze legalisiert wurde, wenn die Kinder sehen, dass da Pflanzen angebaut werden. Ja, sind Nutzpflanzen. Kann man denen schon irgendwie vermitteln, dass da halt nicht jeder dran gehen darf und so.
Ich glaube, gerade das soll wahrscheinlich verhindert werden, dass du jetzt nicht in die Verlegenheit kommst, deinen Kindern mit 5 Jahren oder so erklären zu müssen, dass manche Leute Drogen konsumieren und was das ist.
Das können Medikamente sein.
Ja. Gut, ich weiß es nicht, kann sich beurteilen. Aber das wird ja auch nicht der Hauptgrund sein, warum diese Sperrzonen eingeführt werden, ne? Dass man da schon überlegt, dass da potenziell Leute einbrechen werden und die armen Schüler und Kindergartenkinder damit nicht in Kontakt kommen, sondern es wird ja schon irgendwie als Jugendschutz gedacht worden sein. So, ich verstehe es halt nicht, weil die Dinger sowieso abgesichert sind und kein Konsum in der Umgebung möglich ist. Also hätte man sich diese Beschränkungen meines Erachtens auch klemmen können.
Ja.
Ist natürlich problematisch, wenn das einmal abfackelt, dann dürfen die Kinder nicht in die Kita.
Ja, dann schlafen sie den Abend sehr gut, ist auch super.
Aber ich würde grundsätzlich davon ausgehen, dass dieser Passus einmal zum Jugendschutz eingeführt wurde, alleine um zu sagen, ja, wir haben auch an sowas gedacht, um halt Leute mit Bedenken auch zu überzeugen, ja, wir schützen auch noch die Kita-Areale und Kita-Spielplatz-Areale, was weiß ich. Also alleine, um die Überzeugungskraft dann mehr noch reinzubringen. Weil du musst irgendwie diese konservativen, auf keinen Fall Cannabis, ich möchte meinen Wodka, Leute, musst du irgendwie überzeugen.
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so, ne, dass wenn du Jugendschutz oder Kinderschutz oder wie auch immer raufschreibst, dann ist es schon mal positiv, ne, auch wenn es eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, relativ wenig Sinn ergibt. Ja, ich fürchte, genau das wird sein. Ja, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, ist, dass dieses Gesetz ja, wenn es dann mal in Kraft tritt, wann auch immer das sein wird, gar nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass da schon explizit vorgesehen ist, dass das Ganze nach 4 Jahren nochmal evaluiert wird und dann Schlussfolgerungen getroffen werden. Jetzt ist Cannabis natürlich irgendwo bewusstseinserweiternd, aber leider verleiht es nicht die Möglichkeit, in die Zukunft zu gucken. Nichtsdestotrotz könnten wir mal überlegen, was wir jetzt so glauben, wie jetzt die, also durch diese Legalisierung, um sie mal so zu nennen, die öffentliche Meinung zu Cannabis sich vielleicht ändern wird. Also es wäre anzunehmen, dass die positiv wird. Oder gibt es mehr Konsumenten, deswegen fallen die eher auf und es wird negativer?
Es wird mehr offene Konsumenten geben. Konsumenten hast du jetzt schon, aber viele Schwarzzahlen. Die werden sich dann halt auch öffentlich dazu bekennen können. Also werden die Konsumentenzahlen erstmal rapide in die Luft gehen. Und das sieht dann erstmal so aus, als wenn die Legalisierung dazu führen würde, dass natürlich mehr Leute kiffen. Das ist aber nur eine Statistik und jeder klar denkende Mensch, aber da haben wir wieder das Problem Menschenverstand, sollte dann eigentlich auch damit klarkommen und verstehen, dass das halt einfach nur die Dunkelziffer ist, die jetzt auch offen kiffen darf.
Ja, da gehe ich voll mit und ich habe vor einiger Zeit einen sehr schönen Vergleich im Diagramm gesehen. Also früher wurden ja Linkshänder, ich sag mal nicht bestraft, aber sie wurden umerzogen und sollten halt wirklich Rechtshänder sein. Weil alle Menschen haben gefälligst Rechtshänder zu sein. Und diese Statistik zeigt nämlich das, was ich von der Entwicklung der Konsumenten erwarte. Das, was jetzt auch in anderen Ländern schon quasi so ein bisschen raussticht. Dass es halt erstmal in den ersten Jahren so einen Peak geben wird, aber der stagniert dann ab einem gewissen Punkt, weil, ja, du siehst einfach die Leute und die Leute werden nicht mehr verbrannt.
Ja, das ist genau das Gleiche wie bei sexueller Orientierung. Dass manche Leute auf die Idee kommen oder kamen, zum Beispiel Homosexualität oder heute wahrscheinlich eher Transgender-Themen als Trend darzustellen, weil gefühlt einfach mehr Leute sich dazu bekennen, ist ja genau dasselbe, ne? Ey, es sind nicht mehr geworden. Die trauen sich einfach nur damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie nicht mehr befürchten müssen, verbrannt zu werden.
Der Vergleich wurde in genau dem Kontext gezogen. Als Gegenargument für dieses Umerziehungsgedöns.
Ja, bloß ich glaube, die Entscheider, die dann nach 4 Jahren gucken, was mit dem Gesetz zu tun ist, die werden das auch schon wissen. Also ich glaube nicht, dass die dann glauben, holy shit, plötzlich kiffen so viele Leute, das sind ja viel mehr geworden. Ich glaube, denen ist schon klar, dass das eine Dunkelziffer ist. Die öffentliche Wahrnehmung wird vielleicht eine andere sein.
Ja, ich glaube, die größte Gefahr wird eher daran liegen, wer wird zu dem Zeitpunkt an der Macht sein.
Das ist noch eine weitere Frage. Und zwar wird ja 2025 der nächste Bundestag gewählt. So, im absoluten Best Case wird dieses Gesetz im Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Wie ist denn das jetzt? Also es wird ja nun vermutlich so sein, dass die Ampelkoalition nicht fortgesetzt wird und wahrscheinlich werden auch nicht SPD und oder Grüne an der Regierung beteiligt sein, sondern dann wieder die konservativeren Kräfte. Können die das Ganze nicht einfach sofort abschaffen? Also sie würden aktuell auf jeden Fall behaupten, dass sie das tun werden.
Also ich denke nicht, dass sie es abschaffen können, bevor es in Kraft tritt. Vielleicht wäre es wirklich am besten, wenn das Ganze so weit verzögert wird, dass das erst 2025 zur neuen Legislaturperiode in Kraft tritt, weil sie dann nicht sagen können, ja, guck mal, unter der SPD bzw. unter der Ampel sind die Zahlen in die Höhe geschnellt, weil dann fällt es in ihre eigene Legislaturperiode und dann können sie nicht sagen, ja, die anderen sind da schuld. Natürlich haben die das vorbereitet, das ganze Zeug, aber dann ist es ein Teil auch quasi ihr Mist, weil es in ihrer Legislaturperiode ist und dann müssen sie erstmal damit leben.
Na, sie lehnen es ja komplett ab. Also wenn das Ganze sowieso erst in der nächsten Legislaturperiode in Kraft treten würde, dann würden die das vorher schon verhindern, oder?
Aber
ich muss sagen, ich kenne die Gesetzgebung oder die Möglichkeiten da im Detail nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich wäre, aber ich vermute mal schon.
Deswegen, wenn das halt alles abgesegnet und rechtlich schon in trockenen Tüchern ist und dann halt einfach 2025 erst reell umgesetzt wird, dann können die nicht einfach sagen, ja, nee, das war eine doofe Idee, wir machen das alles hier Veto, wir wollen das doch nicht mehr haben.
Ja, das können sie nicht tun, aber grundsätzlich hat sowas noch nie ein Politiker davon abgehalten, nicht zu leugnen oder die Schuld auf andere zu schieben.
Oder sich nicht mehr zu erinnern.
Ach, stimmt, ja.
Was?
Mhm. Ja, bisschen weniger kiffen, dann geht das. Ja, aber es stimmt, ne? Also rein theoretisch müsste man davon ausgehen, dass dann die nächste Regierung das so oder so, auch nach diesen 4 Jahren, wenn es dann dazu kommt, wenn das Ganze so lange überhaupt in Kraft bleibt, dass es dann wieder abgeschafft wird.
Das ist ja die Scheiße, weil selber, also ich gehe davon aus, dass die SPD die Ampel nicht noch eine Legislaturperiode gespendiert bekommt. Vielleicht schaffen sie es ja doch irgendwie, aber wenn nicht, ist es ja schon wieder so ein Ding von, ja, das ist ein Programm, das hat unsere Konkurrenz ausgehackt und das war sowieso doof. Deswegen muss das halt eh weg. Und dann ist auch scheißegal, wie gut die Zahlen oder wie schlecht die Zahlen sind.
Genau.
Dann könnte es wirklich nur helfen, wenn du richtig krass runtergefahrene Zahlen siehst. So, ja, der Schwarzmarkt ist richtig klein geworden und wir haben Portugal mit unseren Zahlen überholt, noch weniger Konsumenten. Und dann kann man vielleicht dafür halten, ansonsten schwierig.
Aber es wird einen größeren Aufschrei geben, wenn sie das dann wegnehmen wollen. Weil ganz ehrlich, aktuell gibt es zwar Befürworter, aber es sind wahrscheinlich weniger als die Leute, die dann am Ende laut aufschreien, das könnt ihr uns nicht wegnehmen, ich würde ganz gerne in meinem Jahresurlaub einmal einen durchziehen.
Mag sein, aber ich fürchte, das sind dann quasi nur die Kiffer, weißt du?
Ja, aber auch ein Söder kann nicht komplett gegen das Volk handeln, also kann er schon. Aber dann ist er halt ein Arschloch und wird abgesetzt.
Ja, aber es ist halt nur ein kleiner Teil des Volks. Hm. Ich meine, aktuell ist die Rede davon, dass, ich glaube, mindestens 4 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal im Jahr Cannabis konsumieren. Mindestens 4 Millionen, aber wahnsinnig viel mehr werden es nicht sein. Ne, das wird jetzt nicht irgendwie eine Dunkelziffer von 20 Millionen sein oder so.
Das wäre krass.
Also, ja, das wäre schon heftig. Also, er würde schon irgendwie für eine Mehrheit sprechen. Natürlich heißt es nicht, dass jeder Nichtkiffer total dagegen ist. Aber es wäre ja schon eine klare Minderheit, die das Ganze energisch verteidigen wollen würde.
Ja, aber die kann laut sein.
Das schon, aber ich sehe da immer noch das Problem von den Jahrzehnten an Stigmatisierung, die du nicht so einfach aus den Köpfen bekommst.
Nee, aber du kannst relativ gut publik machen, dass dann plötzlich die CDU die Verbotspartei ist und nicht mehr die böse, böse Ampel.
Das ist doch auch jetzt schon kein Argument mehr. Jetzt, also die Parteien, die Ampel als Verbotsparteien oder die Grünen hauptsächlich als Verbotsparteien bezeichnen, die sprechen sich doch auch für Verbote aus, um diese angeblichen Verbote der Grünen auszuhebeln. Stichwort Genderverbot zum Beispiel.
Tobias, du kommst wieder mit Argumenten.
Ja, nee, das meine ich, dass genau das nichts bringt, weil das ein Argument wäre, die CDU als Verbotspartei darzustellen. Das ist doch scheißegal, das wird eh gedreht, wie es gerade passt.
Nee, an der Stelle kannst du es ja wieder drehen, weil dann sind es Emotionen. Einfach so die CDU als Verbotspartei von Cannabis hinzustellen, weil das ja zu dem Zeitpunkt dann legal ist.
Ja,
und aber du kannst emotionalisieren damit.
Aber damit wirst du die Leute, die standardmäßig CDU wählen, nicht mobilisieren können, dass die sich plötzlich für die Beibehaltung der Freigabe von Cannabis aussprechen.
Wir brauchen eine Imagekampagne.
Ja, die Leute, deswegen meine ich, eigentlich muss die öffentliche Meinung ganz klar positiv werden. Ja. So, die Leute müssen möglichst viel mit Kiffern in Kontakt kommen und merken, dass die zum Beispiel auch viel angenehmer sind im Umgang als alkoholisierte Personen.
Ja, ich würde da eher versuchen, den Alkohol und die Kiffer zusammenzubringen. Kiffer müssen jetzt nicht unbedingt alkoholisiert werden, aber die müssen wir unter einen Hut bekommen, weil wir haben sehr viele Leute, die pro Alkohol sind. Und wenn die sagen, ja, aber am Stammtisch mit den anderen Kiffern zusammen, ist das mega geil. Ich weiß selbst noch nicht, wie so eine Kampagne aussehen könnte, aber wenn es so eine Kampagne gäbe, dass man die in das Boot holen könnte, oder wenigstens einen Teil von denen, dann hätten wir schon eine ziemlich gute Lobby.
Ja, dann nehmen wir noch die Leute dazu, die damit eventuell ein bisschen Geschäft machen.
Wir müssten irgendwie an Zigaretten kommen.
Soll ich zur Tanke gehen?
Nee, das meinte ich so nicht. Dann kommst du ja nicht mehr wieder. Aber vielleicht kann da ja irgendwie auf Dauer die Tabakindustrie einsteigen. Die hat eine starke Lobby. Oder können wir das irgendwie mit Autos verbinden? Die sind noch stärker.
Naja, Tabak, also ich glaube da, das ist ja auch eher auf dem absteigenden Ast. Also wir sind jetzt noch nicht so weit wie andere Länder, in denen der Tabakkonsum ab gewissen Geburtsjahrgängen schlicht und einfach verboten wird. Aber ich glaube, Zigaretten haben jetzt nicht so die große Zukunft, dass sich das noch lohnen würde.
Nee, deswegen, vielleicht können wir irgendwie die Autoindustrie reinholen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das klappen soll, aber...
Das ist ja auch ein bisschen schwierig, so. Da gibt's ja auch, glaube ich, noch keine Regelungen, was Cannabis und Steuerung von Kraftfahrzeugen angeht.
Cannabis und autonomes Fahren.
Ja.
Ich bin jetzt kein großer Befürworter, aber hat Mr. X nicht vielleicht irgendwelche Interessen? Der hat zumindest das Geld dafür.
Von denen gibt's auch ein Video, wie er sich richtig schön eine riesige Tüte reinzieht. Mhm. Also der ist dem Kiffen zumindest nicht vollständig abgeneigt.
Dem könnte man Deutschland dadurch schmackhaft machen und der bringt viel Geld mit. Der ist ein wichtiger Investor. Möchte man den vergrauen?
Ich würde jetzt eigentlich sagen, ja, möchte man. Der soll sich ganz, ganz weit fernhalten von Deutschland. Aber ja, vielleicht wäre es sinnvoll.
Ich meine, die machen für den Naturschutzgebiet platt. Also können die auch das Kiffen legalisieren für den.
Es ist halt alles ein bisschen Spekulation, ne? Wenn eine CDU dann erstmal an der Macht wäre, möglicherweise ab 2025, dann ist die Meinung vielleicht auch eine ganz andere. Wenn sie nicht aus dieser oppositionellen Rolle das Ganze beurteilen, dann sehen sie das vielleicht auch nicht so kritisch an. Vielleicht wollen sie gar nicht um jeden Preis das Ganze wieder abschaffen, ne? Das ist jetzt auch nur eine Annahme von uns. Man kann natürlich auch anders rangehen, ne? Ich kann mir vorstellen, 2025 wird die AfD dann die Machtergreifung abgeschlossen haben und die Mitgliederlisten der Cannabis-Clubs für ihre Säuberungsaktion nutzen. Wer weiß, kann auch sein.
Ja, du, vielleicht wohne ich dann schon gar nicht mehr in Deutschland. Dann ist mir das vielleicht egal.
Ja, das geht mir ähnlich. Und es gibt ja auch positivere Ausblicke. Zum Beispiel gibt es ja auch diese Modellversuche, von denen ist im Gesetz keine Rede, aber das ist zumindest angedacht, dass diese ursprünglich geplante Abgabe von Cannabis über lizenzierte Geschäfte ja zumindest in Modellregionen auch schon mal umgesetzt wird. So, dass es sich vielleicht dahin entwickeln könnte, dass wir halt jetzt nicht lange bei diesem doch sehr restriktiven Gesetz bleiben, sondern eben doch der ursprüngliche Gedanke der wirklichen Freigabe und des freien Vertriebs mit Gewinnorientierung, was für den Staat im Hinblick auf Steuereinnahmen wahrscheinlich auch nicht ganz so schlecht wäre, dass wir uns vielleicht dahin bewegen. Mag ja auch sein. Tja, um dann langsam zum Schluss zu kommen. Wenn das Gesetz so, wie es jetzt entworfen wurde, in Kraft tritt, wie ist unsere Meinung dazu? Also wir betrachten es ja letztlich aus unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen Georgia vielleicht, wenn die Legalisierung so kommt, mal zusammengenommen, was du erwartest, wie sich das Ganze gesellschaftlich entwickelt oder wie es letztlich umgesetzt wird, würde das irgendwie etwas in deiner Beziehung zu Cannabis ändern? Also würdest du es positiver sehen? Würdest du einen Konsum vielleicht doch irgendwie in Betracht ziehen, wenn es alles reguliert ist und Qualitätskontrolle da ist? Und was für dich auch relevanter ist als für uns jetzt, wie schätzt du das im Hinblick auf deinen Nachwuchs ein? Glaubst du, die Situation für deine Kinder wird durch so etwas tendenziell besser oder eher schlechter, wenn sie erstmal in das kritische Alter kommen? Denn ich glaube, heute und morgen werden die nicht anfangen zu kiffen, aber irgendwann wird halt der Punkt kommen, an dem es potenziell relevant sein könnte.
Falls sie wirklich heute oder morgen anfangen, dann mache ich mir arg Gedanken. Zur Info, die gehen noch in den Kindergarten, das wäre sehr früh. Also für mich persönlich an meinem Verhalten zu Gras wird sich dann nichts ändern. Also ich glaube nicht, dass ich anfangen werde zu kiffen, weil mich das halt wie gesagt überhaupt nicht anmacht. Meinen Kindern gegenüber ich glaube nicht, dass sich da viel ändert. Der einzige Gedanke, den ich da habe, ist, dass der Einstieg, falls sie es doch irgendwann einmal testen sollten, vielleicht quasi sauberer abläuft, geregelter, weniger gefährlich. Mit dem Hinblick, dass falls sie abrutschen oder tatsächlich, falls das mal überhand nimmt, dass man auch eine Anlaufstelle hat, wo man sagen kann, so Junge, da gehst du dich jetzt mal beraten. Mama kommt mit und passt auf, dass du wirklich drinne bleibst. Aber du kannst Kinder nicht davon abhalten. Und gerade Verbote, ich bin wirklich ein Mensch, der gegen Verbote ist. Strikte Verbote führen zu nichts außer Trotzverhalten. Ich würde meinen Kindern also, gut, wenn sie sagen würden mit 16, ja, ich will jetzt kiffen, würde ich vielleicht versuchen, die zu überreden, das später zu machen, weil es halt einfach Folgen hat. Ist jetzt in meinen Augen auch kein striktes Verbot. Meine Kinder dürfen auch Süßigkeiten essen und es schadet ihnen nicht.
Naja, du müsstest das nicht verbieten, es wäre gesetzlich verboten.
Ja, ja, aber ich könnte ja trotzdem irgendwie versuchen, quasi, weißt du, wenn es dann heißt, ja, aber der Anton, der hat schon von dem Ben was bekommen. Ja, dann ist die Mama immer noch dagegen und sagt denen dann so hier, da und da, guck, ich meine, mit 16 kannst du ja auch ein bisschen mehr verstehen, dann muss ich das nicht für Kindergartenkinder erklären. Eventuell sehen die das dann ein. Wenn sie es hinter meinem Rücken machen wollen, dann können sie das auch heutzutage hinter meinem Rücken machen. Ist aber vielleicht nicht so geil mit den ganzen Zusatzstoffen und Co. und von irgendwelchen dubiosen Leuten. Nachts im Park, keine Ahnung, Klischee halt. Ich erhoffe mir einfach von der ganzen Legalisierung, dass es das Hilfsangebot einfacher macht, dass man da eher irgendwo geleitet wird und nicht so allein ist. Und vielleicht auch gerade für Leute, die dann anfangen zu kiffen oder Drogen nehmen, weil sie mit ihren Lebensumständen nicht klarkommen, dass die eventuell auch einfach nur Hilfe bekommen können, weil die vielleicht gar nicht unbedingt Drogen nehmen wollten und halt irgendwohin abrutschen und eigentlich einfach nur jemanden zum Reden brauchen. Also ganz plump gesagt. Also weißt du, vielleicht gibt's dann da eher eine Anlaufstelle. Das, was ich mir daraus erhoffe, für mich wird sich nicht viel ändern. Also für mich persönlich.
Okay. Ja, Mike, so als jemand, der das potenziell durchaus auch möglicherweise, als jemand, der das potenziell in Anspruch nehmen könnte, wie siehst du das Gesetz? Geht's dir weit genug? Würdest du also realistische Verbesserungen oder alternative Ansätze, die halt unter den gegebenen Umständen, ne, mit der geringen Akzeptanz, die das letztlich dann doch noch hat in der Öffentlichkeit, hättest du da trotzdem Verbesserungsvorschläge? Und wird sich dein Konsum ändern? Also wenn es legal ist, wirst du dir dann extra hart geben jeden Tag? Oder was wird das für Auswirkungen auf dich haben?
Ja, sagen wir es ganz einfach. Ich werde definitiv zum Bauern. Ich werde mir meine eigenen Pflanzen ranzüchten, das ordentlich belüften, so dass ich keinen Nachbarn störe und alles gut ist. Und dann werde ich mir das wahrscheinlich in Nahrungsform verarbeiten. Alleine schon, weil ich die Darreichungsform irgendwie doch ein bisschen besser finde. Aber so grundsätzlich ist das auf jeden Fall ein erster Schritt und ich sehe es halt wirklich nur als ersten Schritt. Und deshalb begrüße ich es sehr.
Ja, also dem würde ich mich anschließen. Ne? Eigentlich, es ist halt schon enttäuschend, wenn man ein bisschen das verfolgt hat, die 2 Jahre lang, was da ursprünglich so herbeifantasiert wurde, wie das Ganze ablaufen soll, dann ist das jetzt ein ziemlicher Rückschritt gegenüber diesen ersten Gedanken. Aber ja, es ist schon bemerkenswert, ich hatte zwischenzeitlich nicht mehr damit gerechnet, dass sich überhaupt was tut, nachdem dieser Ansatz mit den lizenzierten Geschäften vermutlich am EU-Recht gescheitert ist, oder das war wohl der Hauptgrund, warum man davon abgewichen ist, war ich eigentlich schon der Meinung, dass es sich damit jetzt erledigt haben wird. Insofern ist der aktuelle Gesetzentwurf ja doch schon noch ganz gut. Und ja, ich find's überreglementiert, ich finde es ganz merkwürdig, diese Einschränkung, ich kann die teilweise nicht nachvollziehen. Das Konzept mit den Cannabis-Clubs finde ich höchst merkwürdig, kann es mir in der Praxis nicht wirklich vorstellen. Und ja, ich denke auch, dass ich dann vermutlich Eigenanbau eher anstreben werde. Ich habe leider keinen grünen Daumen, das heißt, es wird sehr teures Equipment für eine größtmögliche Automatisierung nötig sein, aber da muss man halt durch.
Die brauchen hauptsächlich Licht.
Ja.
Und nicht zu viel Wasser. Die können besser mit Trockenheit als mit Wasser umgehen.
Ja, und Dünger. Aber ganz ehrlich, das geht.
Und feine Erde.
Ja, ansonsten, ich bin gespannt. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie das Ausmaß des Konsums dann so aussieht. Denn ich würde jetzt nicht Edibles nehmen, sondern ja, vermutlich das Ganze verdampfen, weil ich nicht wieder anfangen würde zu rauchen. Aber ich wäre tatsächlich gespannt. Es ist immer so der Gedanke, wenn es unendlich verfügbar ist quasi, ob man dann nicht auch unendlich viel konsumiert.
Dann hol dir nur eine Pflanze.
Ja, es ist trotzdem genug, würde ich sagen.
Ja, aber es ist nicht so krass, als hättest du 3 Pflanzen.
Ja, also gehen wir mal von einem schlechten grünen Daumen aus, dann hast du 50 Gramm in 3 Monaten. Sagen wir, du verkackst es richtig, dann hast du 50 Gramm in 4 Monaten. Das ist jetzt gar nicht so viel.
Ja, ich bin gespannt. Also das war immer so ein Ding, deswegen, ich weiß auch nicht, ich habe da... Also heute jetzt, wo ich 3 Jahre lang nicht mehr regelmäßig konsumiere, schon mehr Vertrauen in mich selbst. Aber früher hatte ich immer so ein bisschen Schiss von der Legalisierung, muss ich sagen. Ja, das hat eine weise Gruppe von Philosophen namens Joint Venture ja auch schon mal besungen. So sinngemäß, wenn was da ist, dann muss es auch weg.
Bevor es schlecht wird.
Naja, und wenn irgendwann besonders viel da ist, naja.
Boah, stell dir das mal vor. Du hast dann geerntet und hast das aber falsch gelagert und dann ist das alles verschimmelt, weil du es nicht richtig durchgetrocknet hast. Dann brauchst du dir keine Gedanken machen, ob du nicht mehr klarkommst.
Ja.
Die Beutel von dem Zeug würde ich dann standesgemäß beerdigen. Auch so richtig mit Salutschüssen und Salutieren und so. Ist schon ein herber Verlust für die Welt.
Naja, insgesamt bin ich jedenfalls froh, dass das Ganze zu einer Zeit kommt, in der ich dann schon mehr oder weniger abstinent bin, weil es hätte Zeiten gegeben, wo es kritischer gewesen wäre.
Ja, ich denke auch, also ganz ehrlich, mittlerweile sind wir halbwegs erwachsen und wissen halbwegs, wie man mit so einem Konsum dann auch umgehen sollte.
Ja.
Die Armen, die es nicht wissen.
Irgendwann stößt man dann aber auch an seine Grenzen, denn es wird halt bei Dauerkonsum auch eine gewisse Toleranz aufgebaut und du brauchst immer mehr und irgendwann kommst du so weit, dass du mit dem legalen, mit den legal verfügbaren Mengen wahrscheinlich keinen richtigen Rausch mehr bekommst.
Aber das sollte ein Warnzeichen für dich sein.
Genau, das ist dann der Punkt, an dem du wahrscheinlich selber mal hinterfragst, was jetzt los ist, weil du dann nicht mehr die Möglichkeit hast, noch mehr zu bekommen.
Oder geht man dann auf den Schwarzmarkt?
Ich glaube, man tut das schon, weil du brauchst halt wirklich immer mehr, weil irgendwann gibt's auch Grenzen von dem, was du konsumieren kannst. Also.
Ja gut, das schon.
Und selbst wenn du besonders viel konsumierst, du wirst halt nicht mehr so high, als wenn du einen Monat Pause machst und dann wieder anfängst. Naja, ich bin gespannt und wir werden dann auch in 4 Jahren natürlich hier wieder eine Folge im Vorfeld der Evaluierung machen und dann unser eigenes Fazit ziehen.
Schön bei Mariani Wein.
Aber ja. Ich wollte doch in 4 Jahren bei den ganzen anderen Leuten am Frankfurter Hauptbahnhof in der Ecke liegen. Weil Einstiegsdroge.
Außer da ist dann Verbotszone.
Ja, für Heroin gilt das ja nicht. Oder Crystal Meth.
Methbrötchen.
Ja, ich glaube, das wäre so unser Senf dazu. Natürlich in der Hoffnung, dass das Gesetz sich jetzt nicht entscheidend ändert. Sonst war das alles relativer Quatsch, den wir erzählt haben. Aber ich glaube, viel restriktiver kann es ja eigentlich nicht werden. Vielleicht werden die 200 Meter auf 500 Meter erweitert. Dann können sich die Clubs nur noch außerhalb der Städte irgendwie gründen.
Da ist aber dann wenigstens auch Platz für 500 Mann Anbau.
Das stimmt. Ja, wenn ihr sonst irgendwie Meinungen dazu habt oder eure eigenen Vorschläge, eure Modelle für eine perfekte Legalisierung, wie sie aussehen könnte, uns zukommen lassen wollt, dann wendet euch in erster Linie mal an politische Entscheidungsträger und die können damit mehr anfangen als wir. Aber wendet euch natürlich auch gerne an uns über die sozialen Medien oder über Discord. Siehe Links in den Shownotes. Da wären wir sehr interessiert, von euch zu hören.
Genau, mischt euch ein.
Mischt euch einen?
Mischt euch ein. Nein. Ins ja, Thema. Nein. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt mit meinem Mariani-Wein und wünsche euch noch eine schöne gute Nacht, einen guten Start in die Woche und viel Spaß.
Bis dann.
Glück auf.